Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen hier bei der Board Game Theory. Heute mal wieder mit einem Spiel, was wir besprechen wollen. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Mit dabei ist zum einen Dennis. Hi Dennis.
Servus.
Da es sich ja um ein Wikinger-Spiel geht, ist natürlich auch der Alex dabei. Hi Alex.
Ja, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend.
Wunderbar. Aber bevor wir zum Spiel kommen, erst einmal die Feedback-Runde. Da haben wir zum einen vom Daniel zum Thema Tech-Tree bekommen, dass es Clash of Cultures da noch genannt werden sollte. Also er hatte jetzt die Monumental Edition genannt, ich weiß gar nicht, außer Plastik ohne Ende, ob sich das groß von der anderen Version unterscheidet. Preislich auch, glaube ich, aber sonst habe ich das gar nicht jetzt nachrecherchiert. Aber das ist auf jeden Fall, habt ihr das schon gespielt, Clash of Cultures?
Nee. Nee, hattest du auf der Spiel, glaube ich, doch mit deinem Sohn gespielt, ne?
Nee, wir hatten nicht Clash of Cultures gespielt. Wir hatten, wie hieß das? Schon wieder vergessen, wie das hieß. Monumental hieß das. Kickstarter.
Ja.
Aber nicht Clash of Cultures.
Das, okay.
Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, die Clash of Cultures. Und Ornament Games. Die kennt ja Alex, ne?
Genau,
die das haben sind sich nochmal.
Zwei Jungs aus Köln.
Ja, genau. Die haben. Was haben die gemacht? Das erste Spiel von denen ist die Baumeister vom Kölner Dom.
Ja, die Baumeister von Köln, die haben jetzt gerade den The Influencer. Der Influencer kommt jetzt als nächstes raus und haben noch einiges in Planung.
Sehr cool.
An der Stelle auch schöne Grüße, ne? Warum mal sein.
Genau, schön.
Fleißige Hörer.
Genau, die haben sich auf jeden Fall zur FX-Folge geäußert, fanden die Folge sehr schön, weil es da ein bisschen mehr in die Tiefe, in die fachliche Tiefe, klar, so als Spieleentwickler ist das natürlich dann spannend. Hätte ihn noch mehr in die Tiefe gehen können und wünschen sich gerne mehr davon. Müssen wir mal gucken. Also ich finde die Themen auch immer spannend. mal schauen, was da noch so kommt. Gut, dann war es das mit Feedback und Intro. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Und das ist passend zum Thema Wikinger. Welche Lieblings-Wikinger-Filmserien wir denn so haben? Dennis, du darfst anfangen.
Ja, ich nehme, weil ich tatsächlich nicht so tief im Wikinger-Thema drinstecke, nehme ich das Offensichtlichste aus meiner Kindheit, und zwar Vicky und die starken Männer. Das hat mich als Kind gut entertained. Ich fand, das war sehr schön. Ich habe es jetzt länger nicht mehr geguckt, müsste es vielleicht nochmal gucken. Das hat mich, das war einfach so eine Wohlfühlserie, die ich, glaube ich, heute auch noch ruhigen Gewissens empfehlen kann.
Ja, glaube ich, kann man so sagen, ne? So mit Kids. Auch die Neuauflage der Serie mit so animierten Figürchen ist auch kommt, glaub, ist bei unseren Kids auch immer ganz gut angekommen. Bei dir wahrscheinlich auch, Alex.
Ja, absolut. Natürlich.
Und Alex,
jetzt aktuell natürlich auch. Ja, ich habe natürlich überlegt, ob ich Vikings nehme, die Serie, aber um mal was anderes zu nehmen aus der Nische, habe ich meinen Lieblings-Wikinger-Film, das ist Valhalla Rising. Das ist so ein Film, ein dänischer Film, ein britisch-dänischer Wikinger-Film. Und das verbindet so ein bisschen Kunstfilm, Arthouse, Art-Theater-Film mit brutalen Wikingern. Also es werden in diesem Film, ich glaube, drei Sätze gesprochen. Der Rest sind brutale Aufnahmen gepaart mit ewig langen Landschaftsaufnahmen. Und ich habe noch keinen einzigen anderen Wikinger-Film gesehen, der auf so eine ungewöhnliche Art und Weise mich so gecatcht hat wie dieser Film. Also man muss ihn aushalten können, den Film. Das ist so das Erste.
Okay.
Aber ist ja oft bei diesen Kunstfilmen so ein bisschen der Fall. Und fand ich halt super spannend, diese Verbindung aus Wikinger Gewalt und Kunstfilm.
Ja, ja. Spannend.
Sehr sehenswert.
Cool, cool. Ja, ich bin auch nicht so der Riesen-Wikinger-Experte, aber ich würde dann Drachenzähmen leicht gemacht oder How to Train Your Dragon. So ein Animationsfilm von DreamWorks in etlichen Teilen, drei Teile mit kleinen Filmen, mit Serien, links und rechts. Eine ganz tolle Geschichte irgendwie über Freundschaft, an sich selber glauben und irgendwie Vorurteile überwinden. Super. Und echt sehr unterhaltsam. Total toll. Das zu Wikinger-Filmen oder Wikinger-Serien. Und dann Thema der Woche ist ein Fest für Odin, auch ein Wikinger-Spiel. Ein moderner Klassiker, könnte man fast sagen, auch wenn dann schon erst von 2016 ist. Gehen wir erstmal zu den harten Fakten da direkt weiter. Ist bei Feuerland erschienen, wie gesagt 2016, von Uwe Rosenberg. Kann man sich schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das Spiel wahrscheinlich gehen wird. Die Illustrationen sind von Dennis Lohhausen. Für 1 bis 4 Spielende, Spielzeit mit 30 bis 120 Minuten angegeben. Für mich ist eine interessante Zeitspanne.
Frechheit.
Das in 30 Minuten gespielt, alleine?
Nee. Also ich habe es ja nur alleine gespielt. Also 30 Minuten, da musst du schon durchrasen.
Nee, auch wenn du deine Taktiken so ein bisschen weißt, dann kannst du, glaube ich, in 30 Minuten das auch spielen.
Aber alleine. Nicht mit Auf- und Abbau.
Nee, das nicht. Nee. Nur reine Spielzeit. Aber ja, also ich finde 30 Minuten ist auch schon sehr, sehr sportlich, wenn man das schaffen möchte, ja.
Okay, aber theoretisch wirklich gut. Er hat ein Rating von 8,2, ist ab 12 Jahren empfohlen, mit einer Komplexität von 3,85 angegeben, also auf jeden Fall Expertenspiel, oder? Das ist schon nicht mehr Kennerspiel.
Nee, ja. Auf gar keinen Fall.
Wir kommen gleich dazu, was das wahrscheinlich ausmacht. Und ist auf Platz 22 der BGG Top 100. Vielleicht, wir haben nie damit angefangen zu sagen, von wann diese Liste ist. Ne? Ist aber immer tagesaktuell. Wenn wir die aufnehmen, sind halt die Plätze dabei. Ne? So ist das.
Genau.
Gibt es irgendwelche lustigen Fun Facts zu dem Spiel?
Das war lange Zeit, wurde es auch ja so ein bisschen als unglaublich schweres Spiel im Sinne von echtem Gewicht schwer. Sind so 3,3 Kilo ist das Spiel. War tatsächlich, als es auf der Spiel vorgestellt wurde, war das so ein, ich weiß es noch ganz genau, es war so ein Spiel, da war das ein absolutes Hype-Ding, dass das rausgekommen ist. Und du konntest es bei Feuerland wurde es groß promotet, aber es war auch in jedem Reseller-Stand, gab es ein Fest für Odin zu sehen und zu kaufen, und die haben sich wirklich damit haben das wirklich sehr nach vorne gepusht, als es gekommen wurde. Es wurde schon sehr in den Markt gedrückt, ja.
Hat schon Feuerland so ein bisschen Händchen für, ne?
Ja. Mhm.
Auch für große Boxen und schwere Boxen.
Ja,
das ist ja auch ein Schwergewicht, das Ding. Ich finde ganz witzig, das ist kein Easter Egg, aber so dieser kleine Seitenhieb, dass sich ja auch die Vorliebe des Autors für Bohnen widerspiegelt. Das wird in der Anleitung auch nochmal erwähnt, dass die Wikinger auch Wert auf eine ausgewogene Ernährung gelegt haben, da natürlich auch Bohnen dabei sind. Wir wissen von Rosenberg die anderen Geschichten, Bonanza unter anderem. Ja, so ein kleiner Querverweis von ihr, ganz nett.
Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass der Almanach mit drin ist, oder die Geschichte der Wikinger, wo so ein bisschen historisch so ein Kontext gebildet wird, was ich finde, es ist nett, dass es so drin ist und dass auch in der Anleitung das so ein bisschen sich widerspiegelt, dass da immer mal wieder Anekdoten und Anmerkungen von Uwe Rosenberg auch mit dabei sind und dass die Geschichte hinten drin ist, die dann halt erzählt, wie das Ganze dann halt so ein bisschen auch stattgefunden hat bei den Wikingern. Also, dass das nicht nur das Thema aufgesetzt wurde, sondern dass sie das auch wirklich durchgezogen haben, so ein bisschen.
Ja, das kann man auf jeden Fall an der Stelle, glaube ich, erwähnen, dass das schon sehr thematisch ist, auch mit den ganzen Sachen, die man da machen muss. Wir kommen jetzt gleich bei den Regelerklärungen dazu, was die Aktionen sind. Und das beschreibt das Wikingerleben schon sehr allumfassend. Also man konzentriert sich nicht nur darauf, man fährt rum und plündert irgendwelche Dörfer, sondern hat da eine ganze Menge zu tun. Also wirklich eine ganze Menge zu tun. Und mit Auswandern und Inseln noch besiedeln und sowas. Das ist, fand ich auch echt eine schönes Detail, dass die Regeln da nicht, oder dass das Thema nicht so völlig wahllos ist, sondern wirklich ziemlich tief verankert.
Ja, und was ich da, wo du Regeln sagtest, gerade auch sehr schönen Aspekt finde, ist, dass zumindest in meiner Wahrnehmung für mich die erste Anleitung war, wo immer wieder so Tipps sind, wie man was erklären sollte, wenn man das Spiel jemandem beibringen möchte. Da sind immer wieder so kleine Notes, wenn ihr das Spiel erklärt, dann fangt vielleicht damit an, weil das erklärt sich dann hinterher, und das fand ich immer super. Weil wenn man das dann solo spielt, dann kann man sich gleich auch schon mal drauf vorbereiten, wenn man das dann erstmal eine Runde bringt. Und kriege dann so ein paar Hilfestellungen. Das habe ich so bei dem Spiel bisher ist mir noch nicht so begegnet.
Ja, das stimmt. Das sieht man. Ja, wüsste ich, könnte ich jetzt auch gar ganz nennen, wo da so explizit drauf geachtet wird. Okay, ja, kommen wir doch auch mal direkt zu den Regeln. So, Disclaimer, ich habe das am Freitag das erste Mal über TTS gespielt. Ich mache so den Regelüberflug und dann alles, was ich vergessen habe, ergänzt ihr einfach, Jungs, ne?
Ja.
Aber. Also, der Dennis hat mir das vorgespielt, also ein ganz klassischer Worker-Placer. Ne? Genau so ist es auch.
So ist es.
Aber weil es ja ein Uwe Rosenberg-Spiel ist, ist es natürlich auch ein Puzzlespiel. Also man hat Worker-Placement und puzzelt da und zwar nicht zu wenig. Man hat eine relativ, also man startet mit wirklich einigen Workern, es sind 5, ne?
6.
6 sogar, ja. Also die werden dann auch immer mehr. Und man hat dann ganze 64 Optionen, wo man seine Worker drauf einsetzen kann. Von ich gehe jagen, ich gehe auf den Markt und kaufe mir einen Rind und die können sich dann auch vermehren und sowas. Ich kann irgendwie Sachen herstellen, ich kann Rohstoffe abbauen. Also eine breite Latte von, wie gesagt, thematischen Sachen. Ich kann ein Schiff bauen, ich kann mit den Schiffen dann plündern gehen, ich kann irgendwelche Sachen herstellen und all sowas. Das sind die Worker-Placement-Aktionen. Das ist so gelöst, dass man kann entweder 1, 2, 3 oder 4 Worker einsetzen, je nachdem, welche Aktion man dann auswählt. Die werden nicht zwangsläufig stärker, also sie sind schon stärker, wenn da 4 Worker eingesetzt werden, aber es ist auch manchmal eine ganz andere Aktion, die thematisch da reinpasst, aber fand ich irgendwie ganz, ganz cool gelöst. Manchmal ist es auch einfach nur, du hast dann halt, ja, wenn du nicht der Erste warst, der es macht, sondern der Zweite muss halt einfach 2 Worker bezahlen. Also ein bisschen die Mischung da draus. Genau, dann sind das im Grunde auch so die wesentlichen Regeln. Wir setzen Sachen ein und bekommen da einfach was für. Und ja, wir bekommen vor allen Dingen unter anderem Dinge, die wir auf unseren Spielplan verpuzzeln können. Das sind Plättchen in bestimmten, diesen typischen Tetris-Formen. Und die kann ich aufwerten. Die starten mit grün, ne? Das ist
gelb.
Genau, gelb. Dann werden die rot, dann wird die gleiche Form wird dann grün, ne? Und dann am Ende blau. Gelb und rot ist Nahrung, weil ich muss nämlich die Wikinger auch irgendwann ernähren, sonst verhungern die uns und machen Aufstand, dann gibt es Minuspunkte. Und die grünen und die blauen Plättchen kann ich dann auf meinem Plan verpuzzeln. Da gibt es noch verschiedene andere Plättchen, die ich dann da drauf puzzeln kann. Ja, und ich kann halt nicht 2 grüne nebeneinander legen. Deswegen ist es wichtig, auch diese blauen zu bekommen. Ja, und das kann man einfach jederzeit machen. Also während man dann auf die Züge der anderen wartet, kann man da halt vor sich hin puzzeln in seiner Runde. Alle Plättchen, die da so rumliegen. Genau, das ist ein relativ großer Plan. Das, wie man sich das so vorstellt vielleicht. Man kann Bonusplättchen umpuzzeln und Einkommen erpuzzeln und muss eine ganze Menge Minuspunkte zupuzzeln. Wie viele sind das?
Ich hab 100 oder so, würde ich jetzt mal schätzen, oder 80, irgendwie sowas. Das ist schon eine ganze Menge.
Auf jeden Fall echt viel.
Ja.
Genau, ich war am Ende ganz, ganz zufrieden, hatte trotzdem irgendwie, glaube ich, 30 Minuspunkte noch.
Ja gut, wir haben eine Runde vor Ende aufgehört. Du hättest am Ende auch noch, glaube ich, alles voll bekommen.
Ja, aber es war, genau, also am Ende geht es dann doch. Man denkt ja erstmal, huha, wie soll ich das alles zugepuzzelt bekommen? Aber es funktioniert. Ja, und dann, es gibt halt verschiedene Rohstoffe, die man braucht, um bestimmte Teile zu bekommen. Wie gesagt, man muss die Wikinger ernähren. Genau, es lässt sich entweder, ich hatte gelesen, es gibt auch so eine kurze Variante mit über 5 Runden. 6 Runden.
Über 6 quasi, genau.
Ist da, und dann gibt es eine lange Variante mit 7 Runden.
Genau.
Also das ist so ein bisschen variabel. Finde ich ganz nett, wenn das Spiel das irgendwie so vorgibt. Ist irgendwie auch ganz gut dargestellt. Man deckt nach und nach so Gebirge auf, wo Rohstoffe drauf liegen. Und die sind irgendwann, die sind quasi der Runden-Tracker. Ja, dann kann man auch rumfahren und Inseln sich dazu nehmen, wenn man auf seinem Heimatspielplan nicht mehr Platz zum Puzzeln hat und einem das zu langweilig geworden ist, kann man da auch noch Minuspunkte zu puzzeln. Ja, und am Ende gewinnt der Spielende mit den meisten Punkten. So, und das war es eigentlich ja schon, ne? Und die Komplexität entsteht im Grunde gar nicht aus der Komplexität der einzelnen Mechaniken, sondern die Fülle an Optionen und wie das miteinander zusammenhängt. So, jetzt dürft ihr ergänzen.
Ich fand das eigentlich schon ganz gut.
Gut. Vielen Dank.
Ja, so, das war's mit der Folge. Jetzt könnt ihr loslegen.
Genau.
Hast schon eigentlich das Allermeiste eigentlich schon drin. Natürlich gibt's da noch feinere Regeln und so weiter, aber im Grunde ist es genau das, du setzt Worker ein und musst gegebenenfalls Ressourcen bezahlen, von denen man in der Regel ja immer bei so einem Worker-Placement zu wenig hat. Kleiner Fun-Fact hier, man hat eigentlich bei ein Fest für Odin, finde ich, nie zu wenig Ressourcen zwingend. Vielleicht mal Holz oder Stein oder so, aber nicht so wie bei anderen Worker-Placement. Also es ist schon man hat schon eine große Ressourcenfülle einfach.
Ja, doch, das Gefühl hatte ich auch selbst so in meiner ersten Partie, auch mit dem Ernähren der Wikinger. Ja, da hatte ich das Gefühl, da hätte ich mich schon sehr schusselig anstellen müssen, um das nicht hinzukriegen. Also an der Stelle auf jeden Fall recht belohnend vom Spielgefühl her, fand ich. Und man nimmt sich also durch die Fülle an Optionen, nimmt man sich auch nicht wirklich was weg. Ich hatte jetzt nie das Gefühl und das... Wie gesagt, als Erstpartie ist das ja dann immer, übersieht man ja ohne Ende Optionen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ach, wenn ich das jetzt nicht schaffe, weil mir das einer wegnimmt, dann mache ich halt was anderes. Reicht's auch irgendwie für. Das fand ich schon ganz, ganz angenehm. Also, ja, wie gesagt, sehr belohnt.
Ja, zumal es ja sonst im allergrößten Notfall, wenn es einem die Taktik komplett zerschießt und man hat Glück, gibt es ja noch diese Aktion-Imitieren-Geschichte, wo man dann die Aktion da trotzdem nochmal machen kann.
Genau, aber nur im Vier-Personen-Spiel.
Genau.
Aber dann gibt es die Möglichkeit dazu. Genau, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt die Lobhudeleien auf das Spiel. Also, was reizt euch an dem Spiel? Jo. Du hast ja lange damit gezögert, ne, Alex? Fangen wir doch mal bei dir an, bis du das hast einziehen lassen, obwohl es ein Wikinger-Spiel ist.
Ja, richtig. Das ist, ich bin, also wer mich kennt, der weiß, ich bin ja so der absolute Eurogame-Liebhaber. Also so mit Miniaturen und so kann ich überhaupt nichts anfangen und ganz furchtbar. Nee, also ich bin wirklich ewig da drum rumgekommen, weil ich hatte mir erstmal andere Wikinger-Spiele zugelegt, die so ein bisschen mehr Fantasy-Thema waren und habe immer gedacht, Worker Placement ist eigentlich geil, habe ich Bock drauf. Aber dann habe ich gesehen, wie sieht denn das Brett aus? Da ist ja irgendwie da diese Aktionsleiste, so irgendwie so eine Excel-Tabelle gefühlt. Ne, was kann ich denn da alles machen? Und das war mir irgendwie alles so anstrengend. Und dann irgendwann kam so der Punkt, da hatte ich mir nochmal ein Video angeguckt und dachte, eigentlich ist der Reiz für mich, dieses Spiel einfach zu schaffen. Also wirklich zu sagen, so, es steht ja auch in der Anleitung drin. Ich habe es ja bisher solo gespielt und halt einmal mit euch auf TTS, was ich dann kurzzeitig abbrechen musste. Aber und für mich macht es diesen Reiz aus, wie halt so ein Sudoku, wo du halt dich hinsetzt und sagst, ich will das Ding jetzt schaffen. So, und in der Anleitung steht drin, wenn du 100 Punkte erreichst, dann bist du gut. So, erste Runde waren, glaube ich, 54 Punkte. Zweite Runde habe ich gedacht, so, jetzt strengt sich richtig an und jetzt habe ich auch schon ein bisschen mehr im Plan, waren 51 Punkte. Ne, aber hinten, dann habe ich die dritte Runde, war ich schon mal 62. Also, ne, und das ist irgendwie so dieses Ding, was mich auf einmal, ja, ich hatte einfach Bock drauf, dieses, wo auch immer alle sagen, es ist voll das Monster und total komplex, von den Möglichkeiten halt her und einfach das zu schaffen. Das war am Ende irgendwie das Ausschlaggebende und halt, ich habe natürlich so meine versteckte Mission. Nicht alle, aber sehr, sehr viele Spiele mit Wikinger-Thema in meiner Sammlung zu haben. Und da war das natürlich so eine große Lücke.
Ja.
Und dann gab es halt mal wieder so.
Das Wort ist eine große Lücke.
Eine absolut große Lücke, ja. Und dann gab es halt wieder irgendeine Aktion, wo es dann irgendwie wieder günstiger war. Und ich gesagt, komm, jetzt oder nie. Und dann ist es eingezogen. Und von dem Tag an hatte ich auch einfach Bock und ich habe mich auch an dem Tag, als es angekommen ist, sofort hingesetzt, habe den ganzen Zeug ausgeplöppelt, über eine Dreiviertelstunde lang das Material da ausgepackt, die Karten gesleeved und direkt losgelegt am ersten Abend. Regeln gelesen und es ist wirklich so, also Regeln lesen und anfangen kriegst du so in anderthalb Stunden locker hin. Cool. Also einmal durchlesen, gucken, weil das ist wirklich nicht so komplex.
Ja, das ist schön, ne? Für so ein Schwergewicht, dass der voll. Einstieg dann so gelungen ist.
Ja, das fand ich wirklich. Und dann, na, also auch dieses, was mir dann jetzt auch so, es sind sogar Würfel dabei. Ich als Würfelfetischist habe sogar auch noch Würfel dabei und das bei einem Eurogame. Da war ich eigentlich sehr begeistert.
Ja, sehr cool. Ja, guck mal, da weiß der jetzt endlich mal, warum der Dennis und ich so gern Eurogames mögen.
Ja. Ja, das ist, ich habe ja jetzt sogar auch mal Terraforming Mars gespielt online.
Ja.
Ja, ich taste mich so langsam an die Eurogames ran und ich befürchte, es macht mir auch Spaß.
Ja, sehr gut. Willkommen auf der dunklen Seite.
Ja, genau.
Wir haben Eurogames.
Ich bin nicht gut darin, aber es macht mir Spaß und es ist mir egal, dass ich nicht gewinne.
Ja, man wird besser.
Ja. Ja, das ist wirklich so mein Ziel, irgendwann mal da zu sitzen und zu sagen, boah, jetzt habe ich die 100 Punkte geschafft. So, und dann denke ich aber auch, dann ist auch vorbei, also zumindest im Solo.
Nee.
Ne, so, weil ich meine, wenn du noch einmal weißt, wie es geht, theoretisch, dann kannst du jedes Mal genau das Gleiche machen.
Nee, du gehst weiter ins Optimieren. Das glaub mir mal, dass du wirst weiter optimieren wollen. Du wirst dir denken, da habe ich an dem Moment vielleicht noch nicht das Beste. Es geht noch besser, es geht noch optimaler. Das kann sein, aber ich glaube nicht, dass du bei 100 Punkten aufhören wirst, weil 100 Punkte wirst du relativ zügig irgendwann erreichen.
Danke. Das ist wieder so die Ohrfeige.
Nein, das ist, ich bin davon überzeugt, dass du die 100 Punkte zügig erreichen wirst. Also, das glaube ich schon.
Ja, und als letztes, Dennis, dann kannst du sofort, als letztes muss ich halt einfach noch das Material nennen, also diese Holzmarker für Holz und Stein und so, das ist irgendwie nett, die Pappe ist aus einem guten Material, das Inlay ist fantastisch, was direkt schon mit dabei ist, klar hast du viele Teile, die immer noch lose rumfliegen, es macht auch definitiv Sinn, sich dafür vielleicht nochmal ein Inlay zu besorgen, dass man die Sachen auch gleich auf dem Tisch hat, wie die Silbermünzen und sowas, dass man das nicht irgendwie erst noch auseinandersortieren muss, die es ja da auch in verschiedenen Verbunden gibt. Und die Holzmarker und Steinmarker und Erzmarker und sowas, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dass ich mir da auch noch ein Inlay hole. Aber dieses für die Ressourcen, dieses Inlay, was direkt mitgeliefert ist, diese zwei Plastikboxen da, das ist schon gut überlegt. Das macht auch Sinn, das Ganze auch schnell wieder loszulegen, weil wenn ich mir vorstelle, dass man das jedes Mal wieder in einzelne Häufchen packen müsste, wird es ja wahnsinnig werden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja, lass mich nicht lügen, 5 oder 6 verschiedene Formen.
Es gibt 8 Spalten.
8 Formen.
Ja, 8 Formen.
8. Und dann jeweils 2 Plättchenfarben, weil die sind immer Vorder- und Rückseite. Also die eine Seite orange, die andere Seite ist rot und bei dem nächsten in der gleichen Form ist es grün, die eine Seite blau, die andere Seite.
Genau, es ist 8x4 quasi, was du so nebeneinander legst. Also du hast diese 2 Schalen, in jeder Tokenschale hast du 4x4 Felder zum Reinlegen. Die legst du dann so nebeneinander, weil die unterschiedlichen Farben haben und alle würdest du nicht in ein Fach kriegen. Es steht ja eigentlich sogar drin, dass man bestimmte Ressourcen daneben legen soll, weil man nicht alles reinkriegt, aber bei mir haben die alle reingepasst.
Ja, wir haben einfach quasi für den Tisch halt 2 Schalen gemacht. Die eine Schale für die eine Seite, die andere Schale für die andere Seite und dann können immer 2 Leute da dran.
Ah, das ist natürlich auch clever.
Ja, braucht ja nicht, wenn du alleine spielst.
Nee, richtig.
Ja, genau.
Aber ab und zu spiele ich auch mal mit Menschen.
Ist das so? Das ist schön.
Nee,
das
eigentlich freut mich. Also, Die Fotos von wildfremden Menschen aus dem Internet, die du dann immer einstellst, das sind keine echten Menschen.
Ich bezahle die Leute immer.
Ja. Du bestichst die mit deiner Axt, ne?
Gut, was gefällt dir denn an dem Spiel?
Vieles von dem, was der Alex gesagt hat, oder eigentlich alles, finde ich auch gut. Und darüber hinaus, was ich dem Spiel sehr hoch anrechne, ist, dass es so viele Wege gibt, selber zu spielen. Also es gibt, finde ich, nicht den einen Königsweg, der immer gewinnt, aber es gibt viele Möglichkeiten, da zu agieren. Und das merkt man vor allem daran, dass meine Frau sehr oft einfach zum Beispiel plündern geht. Ich bin jemand, der es mag, sehr gerne möglichst diverse Ressourcen zu sammeln, um dann verschiedene Plättchengrößen und so zu haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, die Inseln mit dazu zu nehmen. Da kommen wir vielleicht auch später, bei einem späteren Segment nochmal drauf, wie es sich wirklich von den Inseln halte. Und das mag ich sehr. Dazu dann halt dieser Puzzle-Effekt, den du gerade gesagt hast, der sorgt dafür, dass ich nicht so eine hohe Downtime habe einfach. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass ich, wenn andere überlegen, ja, was mache ich denn? Und so gerade am Gucken sind, vor allen Dingen, wenn eine Aktion, die man eigentlich fest eingeplant hatte, weg ist, dann gibt es schon mal Menschen, die dann anfangen zu überlegen, was kann ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt der beste Move? Das stört aber nicht, weil ich einfach ja da sitzen kann und mir überlegen kann, na, ich habe jetzt dieses Plättchen und dieses, wenn ich das aufwerte, dann kann ich es hier hinlegen. Muss ich das überhaupt machen? Will ich das die Energie aufwenden, das aufzuwerten? Oder kann ich es nicht in grün einfach nutzen? Was nehme ich denn nachher, um meine Wikinger zu ernähren? Und kann ich das vielleicht nächste Runde gebrauchen, noch das Essen, das ich jetzt nicht ausgebe? Weil in der nächsten Runde sehe ich schon, weiß ich ja schon, dass die Ernte ausfällt. Muss ich trotzdem meine Wikinger ernähren? Und das ist, finde ich, ein sehr gelungener Aspekt, der einfach das Spiel als ein sehr gutes Unterhaltungsmedium darstellt, wo ich aber trotzdem meinen Kopf so ein bisschen benutzen kann.
Ja, 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 das ist fasst es ganz gut zusammen, ne? So, dass man da vor sich halt hinpuzzeln kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass ich da das recht frei machen kann. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich irgendwie erstmal gewesen. Also erstens, ich hatte ja die Frage gestellt, wird das Essen schlecht? Wird nicht schlecht zum Glück. Das heißt, man kann das einfach tatsächlich anhäufen, das Zeug. Genau, und dass es keine spezielle Aktion gibt, die ich in meinem Zug machen muss, um zu puzzeln, sondern ich kann das ja die ganze Zeit machen. Und das finde ich gegenüber anderen Puzzlespielen tatsächlich, wo man dann... Wenn ich jetzt zum Beispiel an Insel der Katzen denke, dann nehme ich das Puzzleteil und dann bin ich ja dran und puzzle das irgendwie und dann ist ja je nachdem auch davon noch was abhängig. Und irgendwie müssen das alle mehr oder weniger mitbekommen, was ich da verpuzzle. Ganz cool, dass das quasi so völlig asynchron passiert. Und es ist ja eigentlich auch egal, was ihr da auf euren Brettern puzzelt. Da gucke ich dann zwischendurch mal, wie ihr so steht. Da ergeben sich dann möglicherweise Dinge draus, die ich... kalkulieren muss, aber ja, finde ich ganz, ganz cool gelöst.
Ja, und dazu kommt dann noch, und das hast du gerade schon mal so angerissen, aber ich finde, es macht es schon, das muss man ein bisschen auch nochmal herausarbeiten, dieses Allumfängliche des Wikingerlebens, was da abgebildet wird, oder das, was wir uns klischeehaft unter Wikingerleben vorstellen, weil letztendlich sind wir alle drei keine Historiker, die das wirklich bewerten können, wie akkurat das ist in den Themen, aber so stelle ich es mir halt einfach vor, weil es nicht nur das Brandschatzen ist, es ist nicht nur die Schafzucht oder was auch immer, sondern man kann Walfang machen, man kann auswandern, man kann England überfallen und plündern, man kann jagen gehen, man kann auf dem Markt handeln, also thematisch gesehen, das macht man ja nicht wirklich, aber es gibt eine Aktion, die das darstellt. Man kann mit Handelsschiffen in andere Städte fahren und da handeln und das sind Sachen, die finde ich sehr gelungen und die erschließen sich mir auch direkt. Also das heißt, wenn ich auf Walfang gehen möchte, was eine Aktion ist, dann brauche ich vorher ein Schiff, mit dem ich Walfang betreiben kann. Und das ist aber nicht dasselbe Schiff, mit dem ich in den Handel gehe, weil das ist ja für viel kürzere Strecken gedacht und muss immer mehr Platz für den Wal bieten und so weiter. Und das Handelsschiff ist halt eins, was weiter wegfahren muss und dementsprechend auch anders aussieht. Das ist nicht dasselbe Schiff. Und wenn ich angreifen möchte, dann habe ich nochmal ein anderes Schiff. Und das ist stimmig, weil es ja auch so sein muss. Es erschließt sich einem. Also mit einem Walfangboot würde ich jetzt nicht unbedingt in London einfallen und versuchen, die Engländer zu brandschatzen. Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Und das ist halt sehr stimmig. Und dass auch diese Walfangboote zum Beispiel dazu nicht geeignet sind, auszuwandern und über weite Strecken zu fahren. So, das heißt, die kann ich dafür einfach nicht benutzen. Deswegen haben die auch eine andere Form. Das funktioniert halt einfach nicht. Und als Plättchen. Und das ist insgesamt so unglaublich stimmig, dass es immer wieder eine Freude ist, sich da einzulegen und zu denken, ja, genau so hätte es sein können. Und ich mache jetzt halt meinen Viking-Erfolg, spiele ich halt mehr so als die Händler. Und ich habe halt möglichst viele Ressourcen da. Und wie gesagt, meine Frau spielt eher als die Brandschatzerin, die ist dann unterwegs und ist die ganze Zeit die Engländer überfallen, hat dafür aber viele Schlachtschiffe und nutzt halt viele Ressourcen dafür. Und beide Strategien können aber zum Sieg führen. Und das finde ich sehr belohnend, einmal in dem Erfolg als Spiel, aber auch in dem, dass ich halt Lust habe, in diesem Metaspiel quasi so ein bisschen mich zumindest einzufühlen, ohne dass man da jetzt reenacten muss oder so. Das ist wirklich so der Sweet Spot, zu sagen, okay, das eine macht mir Spaß, das ist das Technische, das ist das vielleicht mathematisch-analytische, wo ich halt Punkte für bekomme, was halt auch so puzzelig ist, was halt wirklich cool ist, wo so mein Tetris-Trigger gedrückt wird, wo ich das halt super finde, wenn sich Formen auflösen und da nicht so ein Chaos entsteht, sondern so eine Ordnung drin ist. Und auf der anderen Seite zu entscheiden, nee, mein Wikinger-Volk ist halt eher so die Händler. Und das macht mir einfach gerade Freude. Und beim nächsten Mal spiele ich vielleicht mehr so auf der Schlachtschiffseite. Dann macht mir das gerade Freude.
Ja, das ist auch immer ganz wichtig, finde ich, bei so einem gerade etwas komplexeren Spiel, dass sich die Aktionen erschließen. Und dass man sich nicht fragt, warum muss ich das denn jetzt hier so machen? Und das passt da sowohl, also ja, thematisch ganz gut und auch von der, also nicht nur mit den Schiffen, sondern auch mit Walfang musst du natürlich mit 3 oder 4 Wikingern fahren. Da kannst du nicht einsetzen, um das zu tun. Das
beim macht Jagen alles dagegen schon.
Bitte?
Beim Jagen dagegen schon, genau. Also beim normalen Jagen.
Ja, da kann er dann einzelner gehen, klar. Und ich hatte halt immer das Gefühl, ah ja, das macht alles irgendwie Sinn, dass ich das so machen muss. Passt schon.
Ja, wobei ja. Ich muss jetzt sagen, das ist, also für mich macht es das einfacher, aber das ist jetzt für mich nicht das immersive Wikinger-Erlebnis, das Spiel.
Nein.
Ich weiß, was ihr meint. Also vom Prinzip her ist es für mich dadurch auch deutlich zugänglicher, aber theoretisch könntest du das auch mit was komplett anderem machen. Also es würde ja trotzdem funktionieren. Das ist ja eigentlich auch so dieses Merkmal von Eurogames. Ne? Kannst du auch irgendwie mit Science Fiction machen und da baust du deinen Raumhafen auf und musst deine Leute, ne, irgendwie und Sauerstoff produzieren. Hast du nicht gesehen.
Genau.
Ich finde, also ich glaube schon, dass das, also wir können ja mal irgendwann die Boardgame-Historians mal einladen und mal über diese Themen mit denen sprechen, weil ich glaube, dass das schon sehr historisch ist. Also von dem, ich bin da ja auch so ein bisschen belesen, würde ich jetzt von mir behaupten. Und eigentlich spiegelt das schon ganz gut da, wie es eigentlich auch war. Also das eben nicht wie in Hollywood, die jede Woche mit 300 Drachenbooten nach England gefahren sind und die da abgeschlachtet haben, ne, sondern die Hauptaktion der Wikinger war, genau wie bei den meisten anderen auch, die Leute versorgen, anbauen, Handwerk betreiben und versuchen irgendwie neue Regionen zu erkunden. Und wenn da zufällig so ein Engländer auf der Insel sitzt, dann erkundet man halt und erkundet halt weg, was da halt vorher ist. Aber von daher glaube ich, auch mit diesem Almanach, da haben sie sich schon echt ein paar Gedanken gemacht und auch versucht, vielleicht auch für Leute, die zu dieser ganzen Wikinger-Thematik überhaupt keinen Zugang haben, denen halt eben auch einen guten Zugang zu schaffen, ne, genau darüber. Und das, ja, finde ich halt, das haben halt viele Spiele, die jetzt neu rauskommen oder so, halt auch nachgeahmt. Ne? Also, nimmt man dann nur mal dieses Card Venturia, heißt es, glaube ich. Ne? Da gibt es ja auch dieses Winland und da ist auch so ein kleiner Zettel dabei für die Historie. Ne? So, da wird dann eben erzählt, was der Background von der historische Background ist und sowas. Und das machen halt irgendwie ganz viele Spiele mittlerweile, gerade so Wikinger-Spiele, die jetzt ja auch so ein bisschen mal getrennt haben. Finde ich super, dass dann da so der historische Hintergrund immer nochmal mitgenommen wird.
Ja, ich glaube, für so eine komplette Immersion ist es das falsche Spiel, gebe ich dir recht. Ich finde immer, für eine komplette Immersion braucht es halt eine Geschichte, die du erlebst. Und hier machst du deine Geschichte so ein bisschen selber und sagst, okay, heute bin ich der Händler eher oder heute gehe ich eher auf, aber das ist nicht das, was ich so unter Geschichte. Also du erlebst nicht eine richtige Story. Ja. Genau. Ja. Und da findet natürlich eine ganz andere Art Immersion statt. Aber umgekehrt, ich meine, du hast es gerade selber gesagt, ne? Dadurch, dass das schon alles sehr fundiert erscheint, auch mit so einem Almanach, wenn man ein anderes Thema drüber stülpen würde, dann wäre es vielleicht sehr lose und sehr aufgesetzt. Und das habe ich bei dem Spiel auf jeden Fall nicht das Gefühl gehabt, dass das aufgesetzt ist. Also man hat schon versucht, das sehr tief in die Mechaniken einzubinden. Das merkt man am Ende dann auch im Spielgefühl.
Ja, also ich stimme euch dazu. Also ich meinte jetzt auch nicht, dass ich mich da vollkommen als Wikinger fühlen kann. Das darum ging es ja, aber für so ein Eurogame, das theoretisch auch einfach diese übergestülpte und abstrakte Welt haben könnte, da funktioniert es halt echt super. Und ja, wie Dirk auch schon gesagt hat, ne, es ist ein billiges Beispiel eigentlich, aber das ist halt schon logisch, dass du nicht alleine los kannst, sondern mit 3 oder 4 Wikingern hin musst. Auch, dass klar. Tiere sich nicht vermehren, wenn sie alleine im Stall sind, sondern muss man halt mindestens mal 2 Tiere haben und dann sind die erstmal schwanger und danach werfen die halt dann halt ein Nachwuchstier.
Ne? Wie, warum? Also, kannst du mir das mal erklären? Warum?
Warum das so ist, das steht so in den Regeln. Das ist doch ganz einfach. Ah. Hast du die Regeln nicht gelesen?
Verstehe.
Ja, aber ne, das ist halt, das ist in sich alles stimmig und das Puzzle nachher, das ist natürlich für eine Immersion komplett egal, aber es macht halt einfach Spaß. Es stört nicht, sondern es macht halt einfach Spaß. Du hättest es wahrscheinlich auch weglassen können. Du hättest einfach sagen können, okay, sammel halt so viele von den guten Ressourcen, wie es gibt. Und am Ende wird halt geguckt, wer wie viele Ressourcen hat. Das hätte auch funktioniert in irgendeiner Art und Weise.
Aber nicht so gut, genau.
Weil das ist halt einfach diese zusätzliche Ebene, die reinkommt, die A, dich selber sehr belohnt. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen geguckt. Es gibt Leute, die puzzeln nur die Minuspunkte weg. Es gibt Leute wie mich. Ich mag es, wenn das ganze Brett ausgefüllt ist. Das mag vielleicht nicht die beste Taktik sein, dass das ganze Brett ausgefüllt ist, aber mein inneren Monk befriedigt das, dass das einfach saubere Formen sind. Also wie bei Tetris, dass ich da einfach den Vierer voll habe und dann einfach dieses schöne Geräusch kommt und diese vier Reihen sind weg. Dass das sich genau aufgeht und dann ist auch nichts mehr übrig, dann ist der cleane Bildschirm da und das ist so, beim Zupuzzeln macht mir das halt Freude. Mag sein, dass ich damit vielleicht nicht die höchsten Punkte erreiche, aber darum geht es ja im Brettspiel, dass es einem Freude macht.
Ist das so? Ja, doch, kann man so sagen.
Ja, ich glaube, das Einzige, was man jetzt nicht erklären kann, ist diese Aufwerten-Geschichte. Ne? Also wie ich aus einem Kohlkopf eine Rinderhälfte mache, das wüsste ich gerne, wie das geht.
So auch privat wüsstest du das gerne.
Ja, genau. Also was hat zu weinen, wissen wir ja, wie das funktioniert. Also irgendwer wusste das, aber wie ich dann zum Beispiel aus einem Obstkorb Rippchen mache und so Geschichten, ne, das ist dann so, wo man sagt, okay, so ein Spiel kommt dann storymäßig auch einfach an seine Grenzen durch die Mechanik dann halt irgendwann. Ne? Und ich empfinde das aber auch gar nicht als schlimm. Ne? Also,
aber das ist doch...
Ist mir jetzt das erste Mal so aufgefallen, wo wir jetzt dieses Thema haben mit der Story und so weiter. Vorher habe ich mir gedacht, ja gut, drehe ich halt so ein Plättchen um.
Aber das ist doch vollkommen klar, weil das Obst verfütterst du an das Tier und das Tier kannst du schlachten.
Ja, dann erklär mir mal, wie du aus Flachs Fisch machst.
Ja, mit Flachs, da drehst du eine Schnur draus gehst du Fisch holen. Oder ein Netz, dann gehst du Fisch holen.
Ja, also. aus Bohnen, die drücke ich aus und mache da Milch draus.
Ja, sicher.
Ja. Das ist ja das Einzige, was man sich ja nicht erklären kann, ne? Aber...
Ja.
Wobei, vielleicht ist das Schamanismus. Ne, vielleicht hat er da irgendwie, bringen sie dann Odin Gott ein Opfer da und dann macht er eben aus dem Flachs einen Fisch.
Ja.
So, kann man so sagen.
Ja, Flachs zu Fisch, ne? Also die Christen haben Wasser zu Wein und die Nordmänner haben Flachs zu Fisch.
Daher kommt das her, du willst mich doch flachsen.
Ja.
Jetzt haben wir das auch geklärt.
Genau. Ich will aus dir einen Fisch am Trockenen machen. Das ist die Erklärung dafür.
Genau.
Ja, wunderschön. Genau, so manchmal passt es ja, also aus einigen Sachen, irgendwann, wenn das dann ja alles so bestimmte Güter dann, gar keine Nahrungsmittel mehr, dann ist das schon nachvollziehbarer, aber ja, so in den, wie aus so einer Schale mit Erbsen auf einmal ein Horn mit Met wird, das wäre schon cool, ne? Machst du den Kühlschrank auf, ach, nur Obst, machst du Kühlschrank wieder zu, ach, Rippchen,
Machst du nochmal auf? Oh nee, Kleidung wollte ich noch gar nicht.
Haben Sie Erbsen? Ich brauche unbedingt Erbsen. Kiloweise.
Geben Sie mir alle Erbsen in diesem Supermarkt.
Was haben Sie vor? Ganz große Dinge.
Ich stelle Kleidung her.
Richtig. Ja, wie ist das denn mit der Spieleinteraktion? Hält sich in Grenzen, oder? Kann man das so sagen?
Ich hab da schon im Vorgespräch zu Dennis gesagt, also ich habe 64 Optionen pro Spielzug. Wenn ich mich jetzt noch drauf konzentrieren muss, was mein Gegner macht, dann ist mein Speicher da oben irgendwann voll.
Der hat so 64 Bit.
Das ist echt so, also das ist echt so ein Spiel. Man sagt das ja oft, wie wenn ich jetzt an Blood Rage denke, da heißt es ja auch immer, du musst mal gucken, dass du dem Gegner auch Karten wegnimmst, dass die nicht weiterkommen. Bei dem Spiel könnte man ja theoretisch auch versuchen, jetzt muss ich mal gucken, der hat da irgendwie drei Grüne liegen, der will bestimmt gleich die und die Aktion machen, jetzt setze ich die lieber, damit der das nicht machen kann.
Ja.
Aber da wirst du ja, das, also... Nee.
Ja, und das Spiel belohnt es auch jetzt nicht so stark. Ne? Also das Spiel bestraft dich ja auch dafür, wenn du Aktionen verschwendest.
Und ja,
das
genau.
Das wäre dann eine Verschwendung. Ne? Du gewinnst dadurch ja nichts. Also
genau.
Wenn man zu zweit spielt, dann mag das vielleicht auch funktionieren. Aber zu zweit hat der andere oder die andere auch immer Möglichkeiten dann, die dann übrig sind. Wenn ich zu viert spiele und ich battle mich mit einem, dann haben die anderen beiden können einfach machen, was sie wollen und werden auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Punkte machen als wir beide, die sich da gegeneinander arbeiten. Und zumal ja auch meistens die Aktionen, so essentiell wichtige Aktionen, wie ich werte auf, in einer anderen Form, in einer anderen Anzahl von Wikingerkosten immer noch vorhanden ist. Also diese Player-Interaktion sollte man komplett vergessen.
Ja, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, Dennis, finde ich. Das Spiel ist auf jeden Fall sich das, was den anderen kaputt macht. Also es ist ja oft so, dass man immer gucken muss, das muss für mich selber optimal sein. Aber bei einem Fest für Odin, da verschwendest du einfach komplett alles. Weil wir hatten es ja eben gesagt, es gibt relativ viele Ressourcen, also anders als vielleicht bei anderen Spielen, aber die Arbeiter sind trotzdem dann recht begrenzt und da eine Aktion zu machen, die dich nicht weiterbringt, muss man sich schon sehr, sehr stark überlegen.
Und selbst wenn man als vierter Spieler dran ist in einer Runde und sich überlegt, ich würde aber unglaublich gerne ein Schiff bauen. Es gibt aber nur 3 Schiffe, die du bauen kannst, theoretisch für eine normale Aktion. Und zufällig machen alle anderen 3 vor dir, machen eine Schiffsbauaktion und du kannst jetzt keine bauen. Kannst du A, entweder dir ein Schiff immer noch kaufen, theoretisch, und B, dann gehst du halt auf so ein Gebäude, was du zupuzzeln kannst, was auch Holz kostet, genauso wie das Schiff. Und dann kannst du damit auch wieder Punkte machen. Du machst vielleicht nicht die Aktion, die du dir vorgestellt hast, aber es ist so schnell adaptierbar, eine neue Aktion zu machen, weil du in diesen Grundressourcen, sage ich mal, Holz, Stein und Erz, einfach immer wieder dasselbe brauchst.
Ja.
Deswegen geht es darum zu gucken, okay, ich bin jetzt gerade dran und ich habe vielleicht eine grundsätzliche Strategie, aber was ist jetzt gerade das Optimum, was ich machen kann, und nicht, was kann ich tun, um jemand anders zu blockieren.
Ja. Das ist, und in der Viererpartie gibt es ja dann diese imitierenden Felder.
Ja.
Hast du sogar da die Möglichkeit. Und da hat, wenn du jemanden blockieren willst, diejenige hat ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, gut, dann mache ich das jetzt trotzdem, was du mir weggenommen hast.
Ja.
Ja, das ist, weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das auf einem Level spielt, wo man dann da irgendwie 10 Züge im Voraus plant und den allen Leuten das aktiv da in die Parade fährt, stelle ich mir auf jeden Fall, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, recht, recht anstrengend und wenig zielführend vor, definitiv. Aber dafür hat man dann ein bisschen Zeit beim Puzzeln zu quatschen, das ist auch okay.
Ja, das war eigentlich das, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, ich glaube, das könnte echt ein Nachteil von dem Spiel werden, die Downtime. Wenn du da so einen dabei hast, der bei 64 Möglichkeiten, ich sag mal, lange überlegt, dann hast du halt schon irgendwie mal, aber eigentlich, wo wir das jetzt gespielt hatten am Tisch, hatte ich eigentlich, also digital hatte ich eigentlich eher das Gefühl, oh scheiße, ich bin ja gleich schon wieder dran, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Das war eher so, weil man ja selber die ganze Zeit plant und überlegt und wehe, man hat dann sich eine Aktion rausgesucht, gut, das mache ich jetzt. Und dann eine Runde davor legt genau irgendein anderer was drauf und dann fängst du wieder von vorne an. Scheiße, was mache ich denn jetzt?
Ja, also ich fand auch, also klar, so die ersten Runden saß ich da und dachte, boah, keine Ahnung, was ich jetzt mache, aber irgendwann sind sie dann ja, es schließt sich ja schon, ne, was man ungefähr so braucht. Ne? Man muss zwischendurch mal aufwerten, man muss irgendwo Zeug mal einsammeln, man muss irgendwie Ressourcen haben, man muss irgendwie mal Essen am Start haben, geht dann schon, ne?
Ja. Ja, letztendlich, also nehmen wir an, du würdest gerne in dieser Runde jetzt aufwerten und geht aber nicht, weil die Aktionen sind jetzt belegt. Dann besorgst du dir halt mehr Ressourcen in dieser Runde, weil, genau, wie du schon gesagt hast, die vergehen ja nicht, die Ressourcen. Und in der nächsten Runde werte ich dann auf und hab dann schon quasi, hab das ja nur verschoben, hab dann vielleicht, kriege ich 2 Silber weniger insgesamt. Das ist aber jetzt auch nicht so, als würde dir dein Spiel das ruinieren, dass du 2 Silber weniger bekommst.
Also, ja, genau.
Das wäre doch so eine schöne Erweiterung. Ein Fest für Odin, jetzt schimmelt's. Da musst du nämlich irgendwie deine Lebensmittel noch pökeln und sowas, ansonsten vergammeln die nämlich.
Ja, finde ich super. Ja. Einfach noch so ein bisschen Komplexität
dazu. Also lieber Uwe, wenn du das hörst, ein Fest für Odin, jetzt schimmelt's, hätten wir gerne. Ja,
könnte dann auch gut für 5. Spieler funktionieren, möchte ich
ja, genau, sagen. Dann kommt der 5. Spieler mit.
Genau, ja. Das ist gar nicht so einfach, 5. Spieler wahrscheinlich, ne? So von den Aktionsauswahl müsste man.
Müsste wahrscheinlich noch welche da dran, also so einen Streifen da dran legen, der halt 1er, 2er, 3er und 4er Aktionen nochmal untereinander hat. Also, dass du nicht eine Reihe hast mit nur 4er Aktionen, die du anlegst oder nur 3er, ja, sondern dass du quasi, du hast ja, wie viel sind es? 12 untereinander, dass du 3 1er, 3 2er, 3 3er, 3 4er Aktionen da mitbekommst, wo du dann halt nochmal drauf ausweichen kannst. Oder weniger, dann ist es vielleicht noch ein bisschen enger, aber letztendlich brauchst du nochmal so Aktionen, die dann halt.
Also du legst noch diese imitierenden Dinger noch dazu, ne? Dann hast du noch ein paar davon, das würde ja auch funktionieren. Ja. Ein 5. wäre schon grundsätzlich möglich, glaube ich.
Ja. Also was ich oft gelesen habe als Grund dafür ist, dass Leute sagen, ja, das will ich gar nicht haben, den fünften Spieler, weil das Spiel würde dann zu lange dauern. Und mit 4 Spielenden ist ein Fest für Odin, würde ich sagen, 3 Stunden spielst du damit da dran. Das ist schon so ein, finde ich, realer Zeitrahmen für 4 Spielende, wenn du jetzt nicht jede Woche das spielst und jeder in- und auswendig das Spiel kennt.
Ja.
Und dann 5. Spielender würde dann wahrscheinlich das auch noch mal nicht einfach um ein Viertel der Zeit verlängern auf die 5. Spieler zu, sondern es würde schon noch mal mehr werden und es wären vielleicht dann 4 Stunden, die du spielst. Aber das ist ja, wo ich immer denke, das ist mir doch selber überlassen. Ich sehe ein, warum das nicht in der Basisbox mit drin ist. Das ist halt einfach ein zu geringer Gruppe an Menschen, die das machen möchte. Aber bevor du andere Erweiterungen rausgibst, dann gib doch den Gruppen, die so spielen, gib das denen noch. Und dann lass die doch das spielen, wenn die das so möchten. Also, ich finde, können wir ja gleich noch darauf zukommen, bei den Erweiterungen gibt's halt.
Fühlt sich einfach ausgeschlossen.
Ja, ich fühle mich da einfach nicht inkludiert bei der ganzen Geschichte. Also nicht nur da, sondern andere auch. Und es gibt halt andere Beispiele, da kommen wir eigentlich auch noch mal zu bei The Magnificent, die bringen halt einfach dann den 5. Spielenden mit. Da gibt's dann halt einfach den 5. Spielenden dazu. Die machen dann halt ein paar Sachen dazu. Und dann funktioniert das auch. Und dann ist das super, super eng. Und es ist super. Du kriegst viel, viel weniger Punkte, als wenn du zu viert spielst. Aber du kannst zu 5 spielen. Und letztendlich geht's ja da nicht darum, einen Highscore zu machen, sondern du willst ja dich mit den anderen am Tisch messen.
Ja, ja. Ja, gut. Und dann ist die Maximalpunktzahl halt einfach niedriger. Ja. Abhängig von der Spielenanzahl. Das passt dann schon. Ja, prima. Sind das alle Sachen, die uns so toll gefallen an diesem Spiel?
Ja, ich denke ja. Artwork ist stimmig vom Thema. Finde ich gut.
Ja, ich finde es, was ich noch so eine Kleinigkeit finde, aber es ist halt auch wieder so ein Ding, wenn du halt Wikinger auswandern lässt, dann reduziert sich der Bedarf an Nahrung, den du deinem Dorf zur Verfügung stellen musst. Und das finde ich einfach so eine Kleinigkeit nur, aber das finde ich so gelungen, dass das auf diese Art und Weise funktioniert. Das ist einfach nochmal so ein i-Tüpfelchen auf diese ganze in sich stimmig Mechanik.
Ja, wobei, da muss ich ja sagen, aber die Arbeiter reduzieren sich nicht. Du hast die gleiche Menge an Menschen, die Sachen wegschaffen,
ja.
Aber so trotzdem weniger zu ernähren. Das ist komisch.
Ja, das könnte man vielleicht, das wäre vielleicht auch eine Idee, das müsste man vielleicht mal ausprobieren, wenn man dann auswandert,
da muss
dass man dann einen mitfahren lässt. Den muss man da draufstellen.
Ja.
Das wäre nochmal eine Idee vielleicht.
Aber einer alleine kann kein Drachenboot fahren. Da brauchst du mindestens 7.
Der nimmt dann Frauen und Kinder mit, die da sowieso nicht
die drin. Die können aber nicht rudern, Dennis.
Was? Natürlich können die rudern.
Frauen vielleicht, aber Kinder nicht.
Klar.
Frauen können sehr gut rudern, aber Kinder nicht.
Sie ja. Du
auch keine Kinder rudern lassen. Das stimmt denn nicht mit dir.
Ich habe keine eigenen, ist mir auch egal, was die machen müssen.
Na ja, okay, 7 ist natürlich dann schon hart.
Du brauchst einen Steuermann und mindestens 3 auf jeder Seite, wenn du irgendwie auch mal vorankommen willst.
Ja,
das ist richtig. Das ist schon so ein Minimum gesetzt. Also jeder, der schon mal so ein Ding gerudert hat, weiß, mit 3 Leuten auf jeder Seite, das ist schon ordentlich.
Also richtig schnell kommt er nicht voran.
Nein.
Aber ich stelle mir mit einem.
In England ist es ein langer Weg.
Ich stell mir das lustig vor, wenn du nur einen am Ruder hast, dass du auf der einen Seite einen Schlag machst, dann musst du schon rüberrennen, auf der anderen Seite musst du auch einen Schlag machen, da.
Oder ganz lange Arme, um beidseitig zu rudern.
Ja. Bei so einem Drachenboot, genau.
Ja, genau. Nee, aber das, da gebe ich dir recht, Dirk, denn wenn, weil das ist ja schon eine relativ mächtige Aktion, dieses Auswandern. Es gibt dann nachher auch gute Siegpunkte. Und
aber
da hätte man schon sagen können, okay, das kannst du machen, aber dann musst du halt auch irgendwie einen Worker abgeben und dann überlegt man sich das vielleicht schon so ein bisschen. Ne?
Genau, das ist eigentlich ein No-Brainer. Ne? Es spart Ernährungskosten und es sind richtig fette Siegpunkte. Gut, du musst dieses Boot einmal gekauft haben, aber gut, dann kaufst du das, machst eine Aktion in der nächsten Runde oder in der gleichen Runde ja noch, machst du erst eine Aktion damit und dann gehst du das auswandern lassen.
Ja, vor allen Dingen, das Boot kostet 2 Holz, ne? Oder was ist das? Das erste, gut, was mit dem du auswandern kannst.
Ja. Das, ist gut, ja das Auswandern kostet ja auch nochmal das Silber an Anzahl der Runde, wo man sich gerade auffällt. Ja,
dann machst du den Runde 2. Kannst du theoretisch schon auswandern. Holst du in Runde 1 ein Boot und wanderst in Runde 2 aus. Zack, bumm. 6 Siegpunkte oder was waren das nochmal bei dem Kleinen? Nee, 21. Nee,
18
beim Kleinen, 21 beim Großen, ja, genau. Das ist halt schon mächtig, also. Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Direkt irgendwie Runde 2 schon auswandern.
Hatte also, Dennis, du hast gemacht am Freitag. Ja. Du warst doch Runde 2 erstmal ausgewandert.
Ich bin in jeder Runde außer der dritten, glaube ich, ausgewandert.
Ja, ich glaube, Runde 2 bin ich, glaube ich, raus dann nachher.
Ja,
das kann sein. Ich glaube, ja.
Ja. Nee, also das ist, ich habe, glaube ich, mit meiner Höchstpunktzahl, ich meine, ich wäre so irgendwo bei 130 gewesen oder über 140. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Irgendwo um die 130 oder knapp über 140 drüber. Da habe ich, glaube ich, viermal oder fünfmal ausgewandert. Das sind ja, die klar. meisten Punkte.
Also, das sind ja dann allein 100 Punkte.
Ja.
Mehr oder weniger. Ja, cool. Dann kommen wir doch zu den Sachen, die uns nicht so gefallen. Ich finde das doof mit dem Aufsandern, dass es so viel Punkte gibt.
Nein. Ja, das ist schon eigentlich, wenn du nicht mindestens, also du kannst vielleicht einmal weniger auswandern als derjenige, der am meisten ausgewandert ist. Aber genau das ist es schon einfach, wenn jemand viermal auswandert und du wanderst einmal aus, dann gewinnst du nicht.
Nee, du musst auswandern, um da vorne mit dabei zu sein bei den Punkten. Das auf jeden Fall. Das ist unser Strategietipp der Woche bei Fest für Odin. Du musst auswandern.
Ja.
Stillstand gibt nicht.
Ja.
Und muss raus.
Ja, ich mache jetzt vielleicht ein Fass auf, aber ich muss sagen, die Inseln, die man sich holen kann, geben mir gar nichts außer Schmerzen. Spiel gedankliche Schmerzen. Ich habe mir auch ganz viele Bilder dazu angeguckt. Die Leute, die die Inseln haben, haben in der Regel nicht so viele Punkte, weil auf so einer Insel kriegst du vielleicht 16 Punkte. Du musst aber irre viele Ressourcen ausgeben, um diese 16 Punkte auch zu bekommen. Und ich gebe 2 Holz und 5 oder 6 Geld aus im Maximum, um 18 Punkte zu machen. Und das erschließt sich mir in keinster Weise, warum ich dann auswandern sollte. Außer ich habe so viele...
Auf eine Insel wandern solltest.
Ja, auf eine Insel gehen sollte. Also mir Grönland oder Färöerinseln oder so holen. Also das kann mir gerne jemand mal erklären, wäre ich sehr dankbar drum, weil ich schon echt, weiß ich nicht, 30 oder 40 Partien Fest für Odin gespielt habe. Aber es hat sich mir bisher noch nicht erschlossen, wo da der Gewinn sein sollte gegenüber, ich nutze diese Ressourcen, um auszuwandern. Und konzentriere mich da drauf.
Hm. Ja, kann ja auch sein, dass es den einfach nicht so richtig gibt, dass es einfach mit dazugenommen wurde, weil es irgendwie auch thematisch passte und man noch irgendwie einen Mechanismus dazu haben sollte. Grundsätzlich ist es aber ja so, dass der Uwe ja Mathematiker ist. Er hat sich wahrscheinlich irgendwas dabei überlegt. Also mich würde auf jeden Fall auch mal brennend interessieren, ob es da nicht eine Strategie gibt, die der Dennis bisher übersehen hat. Aber ja, manchmal ist es ja auch einfach so, man gibt es ja oft in Spielen, dass es eine Aktion gibt, die ist einfach, lohnt sich einfach nicht. Ist irgendwie nett gedacht, ne? Ist ja auch cool, dass man da noch mehr puzzeln kann, aber ja, ist dann einfach nicht so effektiv wie die anderen. Und es ist ja trotzdem ganz cool, dass es nicht so ist, man so muss zwar auswandern, aber es ist, man muss ja auch ganz viele andere Sachen machen. Nur auswandern geht halt irgendwie auch nicht, ne?
Ja, das stimmt.
Daher, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall mal spannend, wie sich das mit den Inseln bei euch so verhält. Dann fange ich mal, also mache ich einfach mal weiter, weil was ich nicht so schön finde, diese Minuspunkte. Ich finde, du startest mit diesem Brett mit Minuspunkten und die müssen alle zugepuzzelt werden. Das bereitet mir irgendwie Unbehagen. Ich möchte keine Minuspunkte haben. Ich möchte einfach Punkte bekommen.
Wie spielst du denn in Arche Nova?
Ja, das habe ich. Das hab ich Moment, ja, das habe ich in der im Vorfeld auch überlegt, weil da ist es ja auch, dass es Minuspunkte geben kann. Aber vom Gefühl her ist das da anders, weil der gegen die ja, da bewegen sich die Marker ja aufeinander zu. Da sind die Minuspunkte ja gar nicht so richtig ersichtlich. Das sieht man dann am Ende. Gibt es ein böses Erwachen. Aber dieses, ich stehe da und habe irgendwie, keine Ahnung, 80 Minuspunkte, wie viel es denn da sein mögen. Aber die muss ich ja alle wegkriegen. Ja, aber das ist vielleicht auch einfach so ein persönliches Ding.
Das ist schon eine Art von Druck, da stimme ich dir vollkommen zu. Wenn man das so sieht, dann ist es schon, und vielleicht ist das auch das Ding, warum ich bei den Inseln auch so zögerlich bin, weil ich kaufe mir ja noch mehr Minuspunkte damit ein.
Ja, ja.
Also ich kann das schon nachvollziehen, was du da sagst. Und das, also ich finde auch schon, dass eine Art von Druck schon ist, ein bisschen, so psychologisch.
Ja, genau, fand ich auch so. Und es ist ja, ich weiß auch gar nicht, ob es nicht auch anders geht, dass man, also sorgt ja dafür, dass du musst dieses Puzzle machen, dann weil du nämlich jetzt sagst, du wanderst dauernd nur aus und gehst nur darauf, dann kriegst du halt diese ganzen Minuspunkte. Gleichzeitig solltest du natürlich auch puzzeln, um irgendwie Einkommen zu generieren. Ob man das nicht anders hinkriegt mit so einem positiven Effekt.
Naja,
thematisch erschließt es mir auch nicht, warum da Minuspunkte sind.
Ja, theoretisch, es wäre dasselbe, aber theoretisch hätte man auch sagen können, okay, am Ende wird gewertet, wie viele Punkte du hast. Das kriegst du an Silber. Dann sind Silber ist deine Punkte. Und die offenen Stellen, die du im Plan hast, die musst du dann noch mit Silber zudecken. Dann hat man dasselbe. Das ist im Prinzip ja dasselbe, nur man hat halt diese Minuspunkte nicht aufgedruckt.
Ja, genau. Das wäre so eine ganz einfache Sache dann. Das ist auf jeden Fall was, was mir so nach meiner ersten Partie nicht so super gefallen hat. Ansonsten, so mein erster Eindruck war, ja, ist auf jeden Fall ein nettes Spiel, wobei man dazu sagen muss, das hatten wir ja dann auch in der Nachbesprechung vom Spiel gesagt, wir haben es ja per TTS gespielt und das fand ich unglaublich anstrengend, das auf dem Tabletop-Simulator zu spielen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht reichlich Spiele auf dem Tabletop-Simulator spiele, ne? Also ich spiele stundenlang Twilight Imperium darüber, aber ein Fest für Odin fand ich, das hat keinen Spaß gemacht, diese Dinger dann da raussuchen und dann muss ich das da puzzeln und dann sehe ich überhaupt nicht, was sonst noch passiert und man ist nur so am Rumscrollen. Das ist ein Spiel gefühlt, das will ich am Tisch spielen oder so eine Boardgame-Arena-Version, wobei ich die habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber da könnte ich mir vorstellen, wenn da ganz viel weggeskriptet ist, dann passt das, aber auf dem TTS fand ich das sehr holprig.
Ja, fand ich auch.
Ja, was jetzt für mich nicht ganz so negativ ist, aber was man schon anbringen müsste, auch als vielleicht negativ, das ist schon klassisch in seiner ganzen Anmutung. Das ist jetzt kein modernes Worker-Placement, wie man sie vielleicht kennt. Sowohl was das Artwork angeht, ist das näher an Carcassonne und Siedler dran, wie jetzt an Wasserkraft zum Beispiel. Das ist schon so eine klassische Art, wie Brettspiele designt werden. Das kann man auch als negativ anführen. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde das ja auch gut, dass man ein Brettspiel als Brettspiel erkennt. Für mich muss es nicht so. Ich mag das, wenn es eine coole Grafik hat und wenn es schön aussieht und so weiter. Aber es ist jetzt für mich nicht das wunderhübscheste Spiel. Es ist aber so klassisch.
Ja, also aber das ist ja vielleicht so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Thema geschuldet. Ne? Also ich finde ich die Illustrationen, die drauf sind, eigentlich schon eigentlich ganz schön. Also fürs Thema halt passend. So, ne? Also es ist jetzt kein naturalistische Darstellung. Es ist jetzt nicht irgendwie total vollkomic. Ich finde, es ist ganz, ganz gut passend.
Ich finde, es hat so ein bisschen so den Stil von so alten Schulheften und so. Und so was ist was und sowas. So in die Richtung ist das so, finde ich, designt.
Alte Schulbücher trifft es ganz gut, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich, ja. Nee, aber das ist, glaube ich, an der Stelle mehr so ein Hinweis.
Ja.
Es ist einfach ein klassisches Brettspiel, sowohl von der Optik. Ich bin ja auch bei dir, Alex. Ich finde die Optik auch okay. Dennis Lohausen hat halt seinen Stil und den kennt man auch aus vielen Spielen. Und dafür kommt man auch immer ein bisschen mit nach Hause, finde ich, ne? Wenn man so ein Dennis Lohausen illustriertes Spiel auf dem Tisch hat.
Auf der anderen Seite, und das haben wir gerade noch ein bisschen vergessen, da jetzt anschließend, was dieser Stil nämlich macht, das kauft man mit diesem vielleicht nicht ganz so genialen oder dass man sich die Finger danach leckt oder so Stil, was man damit auch mit einkauft, ist, dass das Spiel unglaublich gut lesbar ist. Die Ikonografie ist vom Feinsten, weil alles, was ich wissen muss, steht auf dem Spiel mit drauf in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann im Prinzip die Regeln vergessen und guck mir das Brett wieder an und ich sehe alle Regeln sofort wieder. Das ist alles da drauf und ich muss nicht 100-mal das Regelwerk in die Hand nehmen, um nochmal Referenzen zu prüfen oder so. Wie war jetzt das? Was bedeutet dieses Symbol? Was heißt dieses? Sondern es ist alles, finde ich, sehr ersichtlich.
Ja, das stimmt. Haben wir eben vergessen bei den Punkten, die uns gut gefallen. Ikonografie ist auf jeden Fall sehr sehr gut umgesetzt, würde ich auch sagen.
Ja, Ein Kritikpunkt, den ich noch üben muss, den übe ich jetzt mal stellvertretend für Simon. Es ist mir ein Rätsel, warum man bei so einer Riesenpackung denn so kleine Karten macht. Warum können die Karten nicht einfach normal groß sein? Du brauchst wieder diese Mini-Sleeves, du brauchst die Mini-Karten. Wenn du irgendwie 10 Karten auf der Hand hast, hast du diese Mini-Dinger da. Ich meine, mich stört das nicht großartig, weil mir gefällt das bei Blood Rage auch. Und bei Blood Rage hat es auch einfach den Hintergrund, dann wäre das Board halt riesig. Aber das hast du ja bei dem Spiel nicht, wo du die irgendwo draufpacken musst. Also von daher hätten die ruhig schon gerne auch normal groß sein dürfen. Und nicht
naja, aber du musst sie schon ausspielen und vor dich hinlegen. Und das ist schon auch eine Menge.
Ja, Terraforming Mars.
Moment. Bei Terraforming Mars habe ich aber nicht das Brett plus Zusatzbretter plus Karten. Plus.
Ja, aber das finde ich, du hast am Ende hast du vielleicht 7, 8 Karten da liegen und die du ja auch übereinander legen kannst, wenn sie keinen dauerhaften Effekt haben, wenn es nur um die Siegpunkte geht. Also das finde ich, geht jetzt schon. Also das ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt so ein Faktor. Also ja. Ich habe das ja hier auf meinem kleinen Schreibtisch gespielt. Das ging super, also hätte ich auch für große Karten noch Platz gehabt.
Auf dem Tabletop-Simulator.
Nein, hier.
In echt.
In echt.
Ja, also die Karten, die ausgespielt werden, halten sich auf jeden Fall in Grenzen.
Ja.
Und also die dann auch da liegen müssen. Es werden natürlich noch ein paar mehr Karten ausgespielt, aber die werden ja immer abgeworfen direkt. Ja, das stimmt. Hätten auch große Karten sein können.
Ja. Ansonsten, ich meine, ich habe jetzt vier Partien solo gespielt, eine Partie jetzt mit euch so halb. Von daher kann ich jetzt noch nicht so viel Kritik loswerden. Also ich finde es halt erstmal, für mich ist es immer noch ein großes Mysterium und ein großes Rätselspiel und ich habe halt Bock drauf, den perfekten Weg rauszufinden, das Ding zu machen. Und ja, ich finde es ein rundum gelungenes Spiel, auf jeden Fall.
Ja. Cool. Ja. Eine Frage, Dennis, oder auch Alex, wie sind die Spielerfarben in echt?
Blau, rot, gelb und schwarz.
Schwarz, ja. Also TTS waren nämlich zwei Farben nicht so deutlich zu unterscheiden. Oder das liegt dann ja daran, welche Farben man sich da als Spieler aussucht. Ne? Ja, also in echt sind die alle gut zu unterscheiden,
und,
ja.
Und
ja.
Leider habe ich gerade einfach nur den Fehler gemacht, weil ich nach der Norweger-Erweiterung noch mal googeln wollte. Habe Odin-Erweiterung eingekommen und der zweite Post war ein Etsy-Meeple-Sticker. Dann sind das alles kleine Wikinger-Menschen. Das werde ich mir dann wohl kaufen müssen.
Schade.
Ja, also ich muss sagen, wenn jemand eine Rot-Grün-Schwäche hat, das ist auf jeden Fall mit abgedeckt, aber man hätte schon auch noch vielleicht, wenn dieses Thema Farbschwäche, Sehschwäche, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser herausarbeiten können, aber im Prinzip, von dem, was ich so mitbekommen habe, ich bin nicht selber betroffen, das müssen dann Betroffene vielleicht nochmal mich korrigieren, ist es schon, unterstützt es das schon gut. Da gibt es andere Spiele, die da deutlich schwieriger, glaube ich, sind.
Ja, also jetzt auf dem TTS ist es mir auf jeden Fall schwer gefallen, manchmal diese Unterschiede bei den Plättchen dann zu erkennen. Wobei das dann irgendwann ja klar ist, ne, dass auf den gelben, orangen oder was auch immer Plättchen ist halt ja Essen drauf und das ist ja dann auf den grünen nicht mehr drauf. Da geht es dann so ein bisschen mit, aber ja, das war auf jeden Fall am Anfang, da werde ich bestimmt ein paar Mal gucken müssen, was es jetzt genau ist. Aber geht schon. Aber ja, am Ende, glaube ich, kann man sagen, wer nach einem anspruchsvollen Worker-Placement-Spiel sucht, wo man sich so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr das Gehirn zermartern kann, wie man da den optimalen Weg durchfindet, mit einem trotz allem sehr schönen Puzzle-Anteil, also Minuspunkte hin oder her. Das Puzzeln ist schon sehr, sehr cool gelöst, finde ich. Ist mit einem Fest für Odin nach wie vor gut beraten, oder?
Ja. Ich find auch, das ist wie es gibt manche Filme auch, die brauchen einfach nicht neu verfilmt werden. Die sind einfach so, wie sie sind.
Die passen so.
Gut, die passen so. Da muss man nichts anderes mehr machen.
Und auch gerade für Leute, die sagen, ich will einfach hier das mehr oder weniger quasi solitär runterspielen, da ist ein Fest für Odin genau das Richtige. Der Konfliktanteil ist sehr, sehr gering.
Und das, Alex, du hast es ja auch schon gerade angedeutet, der Solo-Modus, den finde ich so gelungen, weil er so unglaublich leicht ist, dass es fantastisch ist. Du nimmst dir zwei Farben und du lässt einfach deine Wikinger eine Runde lang stehen und du spielst eine Runde in Gelb und eine Runde in Blau. immer im Wechsel und die blockieren dich halt selber. Du blockierst dich halt selber. Und das ist der Solo-Modus. Und du musst keine Regeln dafür lernen, keine großartigen, sondern es ist einfach genau das. Und auch das hilft nochmal, das Spiel zu lernen. Also, ne, indem man es einfach solo spielt, man kann es ein, zweimal solo spielen und dann hat man es verstanden. Dann kann man es auch beibringen. Also, das ist ja auch was, ein Spiel zu können, spielen zu können, ist ja nochmal was anderes, wie es erklären zu können. Aber das, glaube ich, jeder und jede, die das zweimal gespielt haben, können das grundsätzlich den Leuten beibringen.
Ja. Das ist, weil die Hürde sind nicht die Regeln. Und das finde ich, war halt auch das am Ende, was dann ja auch plus hat, dass ich es halt solo spielen konnte, war dann auch ausschlaggebend für mich, ne? Weil das ist schon stark. Und die Regeln waren halt echt, die sind halt, das ist nicht die Schwelle. Die Schwelle ist definitiv die Auswahlmöglichkeiten.
Das muss man ja auch mal sagen. Das ist immer cool, wenn das Spiel nicht durch die Regeln schwierig wird, sondern durch die Mechanik und durch die Auswahlmöglichkeiten. Das ist schon gut. Okay, dann. Wir hatten es eben ja schon mal gesagt, die Norweger-Erweiterung, die dann jetzt zu Meeple-Stickern geworden ist bei dir. Was gibt es denn an Erweiterungen? So wie ich das gesehen habe, gibt es eine Reihe von Mini-Erweiterungen, die hier und da mal erschienen sind.
Es gibt einfach, so Promopacks, ne?
Ja, ne? So, da müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter drauf eingehen. Und dann die große Erweiterung ist die Norweger-Erweiterung. Mit der wir jetzt nicht, also ich habe mir nicht mit der gespielt. Du hast auch noch nicht mit der gespielt, Alex?
Dennis? Nein, nicht mit der gespielt und habe auch überhaupt kein Interesse, mit dieser Erweiterung zu spielen. Es gibt noch mal zusätzliche, so wie ich gesehen habe, zusätzliche Ressourcen und Aktionsmöglichkeiten. Dann wird
es gibt einen anderen Plan. Dann,
ein anderer Plan, der wird abgedeckt, ein Teil davon wird abgedeckt. Kommen noch mal Pferde dazu.
Schweine.
Und Schweine, genau. Und das juckt mich null. Also es mag sein, dass die gut ist, aber mich juckt es null, diese Erweiterung zu haben, weil ich das mit den 64 Aktionen schon so gut und umfassend finde, auch jetzt nach 30 Spielen, selbst wenn es nur 25 sind, weil ich meine, es müsste so irgendwo 7, 8, 30 Spiele sein, habe ich immer noch so viel Bock darauf, das genau so zu spielen, dass ich das nicht bräuchte.
Das spricht ja auch für das Grundspiel, ne?
Ja.
Wobei ich finde, also ich habe jetzt zwei Aspekte. Ich habe mich erstmal nicht damit auseinandergesetzt, weil ich nämlich auch gesagt habe, so eigentlich reicht mir das, weil ich da kann. Jetzt bei in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich damit mit der Erweiterung auch nochmal ein bisschen auseinandergesetzt. Sind vielleicht so zwei Aspekte, die ich ganz spannend finde. Es kommt ja diese fünfte Spalte hinzu für den letzten Wikinger. Das heißt, man die kann man nur benutzen, wenn man damit die letzte Aktion in der Runde macht. Das finde ich, gibt nochmal so einen strategischen Aspekt. Und was ich spannend finde, ist, dass die Pferde sich zum Beispiel jede Runde vermehren. Ne, da kannst du natürlich dann nochmal den Aspekt Viehzucht irgendwie groß machen, weil es gibt vier neue Entdeckungspläne, irgendwie vier neue Inseln dabei. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich sehe das ähnlich mit den Inseln, aber ich bin noch kein erfahrener Spieler. Aber wenn du, Dennis, sagst mit den ganzen Partien, die du drin hast, ich habe jetzt für mich auch noch nicht gedacht, warum ich jetzt unbedingt so eine Insel brauche. Das heißt, das ist da irgendwie weniger interessant. Vielleicht spannend, diese letzte Wikinger-Spalte und die Pferde halt. Das, aber dafür dann irgendwie 35 Euro UVP, weiß ich nicht.
Ja, ja, also.
Ne? Ich kann eh nichts dazu sagen.
Ja. Das ist, ja, also die neuen Inselpläne und so weiter. Und die gab es, als es hieß, vor der Spiel 18, es kommt die Odin-Erweiterung. Da war ich total Feuer und Flamme, weil ich gedacht habe, so, boah, mega, super. Das ist ein Spiel, das wir ständig spielen. Erweiterung wird auf jeden Fall gekauft. Habe ich sie mir bei Feuerland angeguckt auf der Spiel. Da wurde die vorgestellt. Und dann, oder habe ich sie zum ersten Mal gesehen, also, dass sie vorher schon vorgestellt wurde. Und dann habe ich mir sie erklären lassen. Und dann habe ich gesagt, das brauche ich alles nicht. Das ist mir vollkommen egal, was die scheiß Pferde da tun. Die kannst du zu Salami verarbeiten, aber nicht in meinen Odin reinpacken.
Und dann sag mir jetzt mal, wann der fünfte Spieler kommt, du Vogel.
Ja, genau. Ich will hier der fünfte Spieler haben, sonst mache ich hier ja nichts mehr. Nein, aber also, ja, es ist wirklich. Es mag sein, dass das total super ist, aber ich würde diese 35 Euro. Glaube ich, eher in ein Insert investieren, in ein vernünftiges, als in die Erweiterung.
Ja, bei mir kommt dann immer dieser Monk raus. Ich will das alles haben. Wenn ich das Spiel geil finde, dann kommen da auch die Norweger rein mit den Meeple-Stickern und der Erweiterung.
Nee. Da kaufe ich mir lieber nochmal ein neues Spiel für.
Ja, ja, da sagst du was.
Ja, wenn das eine dann echt so rund ist, ne, warum nicht?
Ja, ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne, ganz im Gegensatz zu anderen Spielen, wo man sagt, ja, das ist also ohne die Erweiterung eigentlich gar nicht spielbar. Kommen wir nachher noch zu einer Alternative, wo das ja auch immer gesagt wird, es ist ohne diese Erweiterung
gar nicht spielbar. Wobei du es noch nie gespielt hast, deswegen kannst du da gar
nicht
sagen.
Genau, ich kann es gar nicht, beurteilen. Ich kann aber nur sagen, was immer gesagt wird.
Was vielleicht ist es so wie bei, der Pate 1 und 2. Der Pate 1 und 2 sind perfekt und die Paten 3 hätte es einfach nicht gebraucht. Braucht man einfach nicht gucken.
Oder also, die letzte Staffel Game of Thrones, die hätte man auch nicht gebraucht.
Oder die 7 davor.
Gut, bevor das hier ausartet und der Alex mit seiner Axt
jetzt bitte mal einen Shitstorm auf Dennis Seite hinterlassen.
Das könnt ihr sehr gerne machen. Also ich diskutiere mit jedem und jeder gerne, warum ich Game of Thrones eine nicht so spannende Serie.
Du komm, lass uns mal lieber bei Brettspielen bleiben, da hast du mehr Ahnung von. Ja,
genau. Das kommen wir zu Alternativen. Also, wenn jetzt das alles total toll klang und ihr sagt, oh, Wikinger, Haken dran, Worker Placement auch spannend, Puzzeln vielleicht auch gerne, aber boah, das ist mir zu viel. 64 Optionen, ne. Da ist ein Stack Overflow, brauche ich nicht. Was haben wir denn sonst noch im Angebot? Du hattest es gerade schon gesagt, Alex, Wikinger, Worker Placement, Erweiterungen.
Ja, genau. Ich hab insgesamt 3 Wikinger-Empfehlungen für andere Wikinger-Worker-Placement-Spiele und die erste ist natürlich Champions of Midgard. Das war eben genau diese Nummer, wo man immer hört, ohne die Berge- und Valhalla-Erweiterung ist das Spiel nicht spielbar.
Das ist aber gelogen.
Ja,
das
genau.
Ganz hohem Niveau. Es lässt sich auch ohne ganz gut spielen.
Ja, es wird immer gesagt, dass der Glücksfaktor zu hoch wäre. Irgendwie, ne? So hatte ich das immer verstanden. Wie gesagt, also ich hab's noch nicht auf den Tisch gebracht, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich diese Box auspacke, die ja wirklich bis zum Rand voll ist mit allen Erweiterungen, gucken die Leute mich an. Und dann baust du jetzt erstmal 3 Stunden auf und dann spielen wir 3 Stunden. Nee, komm, lass mal was anderes machen. ich werde das vielleicht jetzt mal im Urlaub forcieren, dass ich das Spiel auf jeden Fall noch auf den Tisch kriege. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine der Alternativen, aber da kannst du nur was zu sagen. Ich habe es nicht gespielt.
Ja, sehr gerne. Also ich finde das, ich habe es jetzt länger schon wieder nicht gespielt, aber eine Zeit lang haben wir das regelmäßig gespielt, mit und ohne Erweiterung. Erst eine Zeit lang ohne und dann jetzt mit und ich würde es auch nur noch mitspielen, aus dem einfachen Grund, nicht weil es macht das Spiel besser, ja, das stimmt, es macht es auch ein bisschen länger. Diese Bergeerweiterung zum Beispiel, die ist vielleicht so ein bisschen OP, wie man heutzutage sagt. Also etwas zu stark, aber ich mache es einfach immer mit Erweiterungen, weil dann ist es einfach alles in einem drin, da muss ich nichts auseinandersortieren, dann wird einfach mit dem ganzen Kram gespielt, so fertig. Ansonsten ist das Worker Placement, eben du hast es ja schon gesagt, mit einem, da sind Würfel dabei und da gibt es einfach einen krassen Glücksfaktor. Das macht den Reiz des Spiels aber auch aus, dass ich eben sagen kann, es gibt hier die Möglichkeit, irgendwie relativ viel Punkte einzusammeln. Dafür muss ich aber würfeln. Und das ist cool. Man sammelt dann so kleine Wikinger-Krieger in Form von Würfeln, Speerkämpfer, Axtkämpfer, Schwertkämpfer und die muss man dann würfeln und dann kämpft man gegen Monster. Die muss man dann auch annähern mit seinem Schiff. Ne? Dann passieren auch schlimme Dinge manchmal und dann sterben die alle oder kommen vom Weg ab und sowas. Das ist ein sehr cooler Mechanismus an dem Spiel. Habe ich so in der Form auch nicht woanders nochmal gesehen. Und eine ganz coole Mischung aus ich würfel und muss trotzdem irgendwie hier sehr, sehr gut planen, dass ich alles zusammensammle. Und dann gibt es halt seine Arbeiter und da gibt es halt echt nicht so viele von. Man kann auch noch so einen weiteren bekommen. Das sollte man tun, ist nicht als erstes tun, weil der ist nämlich am teuersten. Die anderen werden dann immer günstiger für die anderen Spielen. Ja, und dann sammelt man Ressourcen und versucht irgendwo über die verschiedenen Teile da irgendwie Punkte einzusammeln. Man kann sich so ein bisschen ärgern, indem man so Schandemarker verteilt. Die kann man auch wieder loswerden und die geben dann exponentiell irgendwann Minuspunkte. Genau. Ja, wer Lust auf Wikinger hat, von der Illustration her finde ich das komisch, das Spiel. Auf jeden Fall nicht. Ich mag
so ein bisschen Fantasy nicht so halt, ne?
Ja, aber so komisch. Also ich finde es auf jeden Fall nicht so richtig toll illustriert. Aber sei es drum, aber vom Spielgefühl her finde ich super.
Ja. Ich freue mich auf meine erste Partie.
Ich drücke dir die Daumen, Alex.
Was ich aber schon gespielt habe, ist das andere Wikinger-Spiel aus dem Hause Korax Games, nämlich die Reavers of Midgard. Das habe ich schon gespielt, das ist auch nochmal eine Alternative, ist, habe ich mir sagen lassen, und das sieht auch komplett anders aus als Champions of Midgard. Es ist ja der Nachfolger so ein bisschen, aber spielt sich ganz anders.
Ja.
Habe ich mir sagen lassen, ja, auch dabei geht es eigentlich vom Prinzip her darum, dass wir Worker haben, die wir auf bestimmte Aktionen einsetzen. Da können wir auch Seeschlachten schlagen, wir können Bereiche plündern, wir können Helden akquirieren und irgendwie anheuern, wir können unser Schiff verbessern, wir können Runen lesen und so weiter alles. Und das machen wir natürlich alles irgendwie für Siegpunkte. Wer da am Ende die meisten hat, hat gewonnen. Das ist auch eigentlich klassisches Worker Placement, auch da kann man die Aktionen, ist es auch dieser klassische Mechanismus, wenn ich die als erster die Aktion mache, dann bekomme ich quasi das Beste. Nur da finde ich es noch so ein Kniff dabei, dass dann in dieser Runde alle die Aktion machen, für die ich mich entschieden habe. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt bei dem Spiel. Die bekommen dann halt eben nur weniger Belohnung, die anderen Spieler.
Ja.
Na, das finde ich jetzt da eigentlich ganz nett gemacht. Das haben wir auch mal online gespielt, ne?
Genau.
Wir haben das auch mal, das funktionierte ganz gut, fand ich.
Auch so, ja, fand. Das fand ich auch, das funktioniert ganz gut.
Ja.
Das finde ich im Gegensatz zu Champions sehr schön illustriert.
Ja, das stimmt. Das sieht auch ganz anders aus.
Also, ja,
das ist, ich habe erst gedacht, so, okay, Nachfolger, ich habe ja beide gleichzeitig gekauft, weil da gab es ja so eine tolle Aktion. Da gab es so eine riesige Aktion irgendwie. Ich hätte da wirklich für ein Apfel und ein Ei geschossen, irgendwie für beide Spiele zusammen 40 Euro mit allen Erweiterungen. Das war
nicht
so
schlecht, ein
No-Brainer. No-Brainer, direkt alles eingepackt. Gib mir. auch in diesem Wahn, ich möchte alle Wikinger-Spiele besitzen. Genau, und dann das letzte Wikinger-Spiel, was ganz anderes, Vikings on Board. Das war tatsächlich auch so ein Kauf ins Blaue hinein. Da sind Wikinger drauf. Ja, kaufe ich. Von Blue Orange. Du musst ja nur
Wikinger drauf drücken, ne? Dann kaufst du das. Das
ist richtig. Nee, also das war tatsächlich so, dass ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, das kannst du ja mit der Familie spielen. Und das ist es.
Das ist, bei Alex ist das wie bei anderen Leuten mit Star Wars, ne? Du schreibst irgendwo Star Wars drauf, dann kaufen Leute das wie verrückt. Und bei Alex schreibst du Wikinger drauf, du kannst auch Mau Mau rausbringen.
Mau Mau Wikinger. Das ist richtig. Das ist halt, aber ich meine, Star Wars habe ich ja auch hier stehen.
Star Wars Wikinger.
Boah. Wikinger in Space. Ja, nee, das ist das dritte Spiel, was ich empfehlen würde als Worker-Placement-Spiel für, aber wirklich für Familien. Das ist wirklich ein sehr seichter Worker-Placement, ist Vikings on Board. Da haben wir vom Prinzip her, hat jeder seinen Wikinger-Stamm oder Clan. Und wir haben so Wikinger-Schiffe. Und wie der Name schon sagt, es geht darum, dass wir unsere Wikinger auf die Schiffe bringen wollen und mit den Schiffen Richtung England segeln wollen. Soweit kommt es aber gar nicht, sondern das Spiel ist quasi am Ende, wenn das Schiff das Ende vom Spielbrett erreicht hat. Und wir können halt über verschiedene Aktionen versuchen, die anderen davon abzuhalten, auf ihre Schiffe zu kommen. Oder wir kommen schneller auf unsere Schiffe oder können Felder überspringen durch bestimmte Worker und durch bestimmte Felder, die wir dann besetzen. Und ja, das ist eigentlich wirklich ein schnell erklärtes, nettes Familien-Worker-Placement-Spiel. Um vielleicht auch so ein bisschen an wenig Spieler den Zugang zu dieser Art Spiel zu schaffen.
Cool.
Könnte man das vielleicht noch nehmen, ja.
Ja, so Empfehlungen finde ich immer wichtig dabei zu haben, ne? So gerade in so einer Vielspielerblase irgendwas im Regal stehen zu haben, was man selber vielleicht nicht so oft auf den Tisch bringt, aber wenn dann Leute da sind, die sagen, oh, was ist das denn hier alles im Regal, kann man davon nicht mal was machen, und wenn dann ist sowas immer super, daher 1, 2 oder 3, 4 von diesen Titeln.
Das sieht vor allem auch echt nett aus.
Also ja, genau,
das sieht wirklich schön aus, gut, ja. Ne? So cool. Ein bisschen poppig.
Oh, das ist schön
gemacht.
Dennis, was hast du denn für Alternativen mitgebracht?
Ja, ich bleibe mal in dem Fest für Odin-Universum von Rosenberg und nehme Agricola und vor allem den Nachfolger. Aber Agricola habe ich selber nicht gespielt, aber Caverna habe ich gespielt. Ist ja so ein bisschen der geistige Vorgänger von Ein Fest für Odin. Auch da ist es ein klassisches Worker-Placement. Wir bauen als Zwerge unsere Höhle aus, können Landwirtschaft betreiben, können Viehwirtschaft betreiben, können in der Höhle Minen gehen. Also es hat auch diesen leichten Puzzle-Aspekt. Der ist jetzt nicht wirklich als Puzzle-Aspekt, sondern ich lege auf meinem Board Dinge an und die bringen mir dann halt zusätzliche Boni und so weiter. Ich muss aber sagen, dass ich Caverna finde, dass es sehr hohe Downtime-Last haben kann, vor allen Dingen, wenn man Personen dabei hat, die lange überlegen. Und das macht das Spiel für mich sehr zäh. Also Caverna finde ich ein sehr zähes Spiel. Vor allen Dingen, das kann man, wenn ich nicht lüge, mit Erweiterung zu siebt spielen.
Mhm. Siehst du, hast du doch.
Ja, wenn ich dann zwei Leute dabei habe, die lange überlegen, dann dauert das eine Runde Twilight Imperium. Und wenn ich mir überlege, dass ich in der gleichen Zeit Twilight Imperium spielen könnte, dann würde ich lieber Twilight Imperium spielen. Deswegen ist Caverna eine Sache, die man sich angucken kann als Alternative, um mal so zu verstehen, wie wahrscheinlich Uwe Rosenberg auf die Idee gekommen ist und wie er das ausgearbeitet hat. Wenn man jetzt aber ein Fest für Odin hat, sollte man Caverna vielleicht auch ein bisschen umgehen. Was ich spannender finde und was auch mal ein bisschen weggeht von diesem täglich gleichen Thema, ist Dinosaur Island, wo wir einfach Jurassic Park bauen. Wir bauen einfach unseren Jurassic Park. Es ist ein Worker Placement. Ich habe so ein bisschen so einen Glücksfaktor dabei, weil am Anfang gewürfelt wird, welche Ressourcen überhaupt im Spiel drin sind. Dann kann ich meine Worker nachher in der dritten Phase einsetzen. Ich habe ein bisschen, eine ganz, ganz dezente Interaktion, indem ich mir Sachen wegnehme, aber auch nicht wirklich harte Interaktion, also ich greife nicht direkt beim anderen ins Spielgeschehen ein. Ist natürlich vom Thema super gut, finde ich, als Kind der 80er und 90er.
Weil so echt schön Park umgesetzt, das Thema.
Super, sieht super schön aus, das Thema ist auch vollkommen gut drin, dass man zieht auch nachher seine Siegpunkte aus so einem Beutel und dann hat man normale Zahlen der Gäste und man hat aber Rowdies und die Rowdies drängeln sich immer vor, die sind immer die Ersten, die irgendwo stehen. Das sind aber auch diejenigen, die nicht bezahlen.
Und die werden nicht gefressen.
Und die werden auch nicht gefressen, genau. Ne? Das ist so, das ist, und das ist schon sehr cool und bietet auch sehr viele Möglichkeiten und kommt, warum, ich weiß gar nicht warum, bei uns viel zu selten auf den Tisch. Also wir spielen es alle halbe Jahr mal, obwohl es eigentlich ein wirklich schönes Spiel ist, hat auch eine deutlich geringere Einstiegshürde als Odin, was die Anzahl an Möglichkeiten angeht. Also es ist wesentlich einfacher zugänglich. Ist aber nicht ganz so einfach lesbar für die Menschen vielleicht. Das ist ein bisschen mehr als bei Odin, wo man halt Regeln auch kennen muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, also genau, bei einem Fest für Odin erschlägt dich halt die Menge an Optionen, aber da Dinosaur Island halt so verschiedene Phasen hat, wo du sehr unterschiedliche Dinge tust, ne? Phase 1, deine Wissenschaftler, du musst dein Kaltlager, deine DNA sammeln, dann musst du irgendwie Kram dann kannst du noch Kram kaufen, dann musst du Worker einsetzen und dann ein paar, also es ist auf jeden Fall deutlich mehr, wobei es ganz angenehm ist, dass die Spielzeit recht variabel zu gestalten ist. Ne?
Genau.
Das ist und gut gelöst.
Ja, und deswegen ist es, also ich glaube, bin auch, deswegen ist es bei uns auch so, es gibt für beide einen Platz in einer Sammlung. Also die beide sind Worker Placement, die viele Ähnlichkeiten haben, weil sie Worker Placement sind und auch Ähnlichkeiten in dem Sinne, dass sie für ein Worker Placement Eurogame sehr immersiv sind, also ne, nicht immersiv im Sinne eines Story Games, sondern für ein Eurogame sehr immersiv sind, aber sie haben trotzdem beide eine Berechtigung und bieten so viel Unterschiedliches, dass es sich lohnt, beide zu haben und na, Thema und Grafik und so weiter sieht super schön aus, einfach bei Dinosaur Island.
Definitiv.
Und als drittes, und das finde ich am ähnlichsten vom Spiel an sich zu Ein Fest für Odin, hat aber eine komplett andere Thematik. Und gerade weil es diese komplett andere Thematik hat, finde ich es äußerst gelungen. Das ist The Magnificent. Und da führt man eine Zirkusshow, aber ohne Tiere, sondern nur mit Artisten vor. Und darum geht es einfach nicht. Grundsätzlich bin ich kein Freund von Zirkus mit Tieren. Ich finde das nicht gut. Aber ein Zirkus mit Menschen, finde ich, kann man sich gut geben. Und ich mag es auch, mich illusionieren zu lassen und da nicht zu wissen, wie so ein Zaubertrick funktioniert. Auch wenn ich weiß, dass es ein Trick ist. Aber genau dabei geht es, dass man so eine Zaubershow veranstaltet und oder eine Akrobatikshow. Und man hat halt die Worker, die man einsetzt. Das sind Würfel in dem Fall. Und die muss man auch nachher bezahlen. Umso stärker der Würfel, also umso höher der Würfel, desto stärker in der Regel auch die Aktion, die man ausführen kann. Wobei die Aktion an sich immer gleich ist. Aber ich kann mir dafür auch zum Beispiel Puzzleteile kaufen. Und diese Puzzleteile, damit puzzle ich auf meinem Plan was zu, kriege dafür Boni auch wieder. Und
thematisch puzzelst du deinen Festplatz, ne?
Genau, dann mein Festplatz puzzle ich zu, um den möglichst gut auszunutzen. Und ich muss auch gewisse Punkte erreicht haben, um die Show auszuführen zu können. Also ist nicht ganz so trivial. Ich kann jetzt nicht komplett darauf verzichten.
Und das ist zum Beispiel eine nette Lösung, sorry, wo ich dich unterbreche, mit dem Minuspunkt. Ne? Also du wirst thematisch quasi gezwungen, bestimmte Sachen zu puzzeln, einfach um die Show zu machen. Und das sind auch Gebäude, die du für bestimmte Artisten brauchst,
genau.
Oder?
Ne? Ja. Genau. Ja, und dann kannst du halt diese Show machen. Also du brauchst halt, um eine gewisse Show zu machen, meinetwegen zwei Seiltänzer und einen Luftakrobaten. Und dann musst du denen auch den Platz einräumen.
Ja.
Das ist so ein bisschen natürlich abstrakt dargestellt, aber es fügt sich gut ein. Und hat ein wunderschönes Artwork. Das Material des eigenen Spielplans hat das Terraforming Mars Prinzip. Das ist einfach zu dünn. Da hätte ich mir was anderes vorgestellt. Die Karten sind okay. Das mehr nicht mehr, nicht weniger. Die Würfel sind super. Die sind gut lesbar. Die Ikonografie ist gut. Kann man auch gut lesen. Ist auch sehr verständlich. Sind Einstiegshürde auch ein bisschen höher. Aber es hat diesen Puzzle-Aspekt. Es hat den Worker-Placement-Aspekt. Und es ist ein fünften Spieler, wenn man die Erweiterung dazu kauft. Das geht auch. Und es ist trotzdem sehr belohnend, weil man immer wieder Punkte auch bekommt. Es hat trotzdem ein bisschen mehr Knappheit an Ressourcen. Man ist ja nicht so überboden, sondern ist schon immer am Kämpfen, dass man auch genug Ressourcen dafür hat, für das, was man machen möchte. Im Prinzip haben wir das Worker-Placement-Problem eigentlich immer. Man hat immer von irgendwas etwas zu wenig und muss gucken, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin. Und deswegen ist das für mich eigentlich so ein bisschen die modernere Variante von Ein Fest für Odin, The Magnificent, und ist deutlich kürzer in der Spielzeit. Bist du so mit vier Leuten bei anderthalb Stunden. Deswegen ist das, finde ich, eine spielegeschichtlich gesehen logische Weiterentwicklung von Ein Fest für Odin, dass so ein Spiel rausgekommen ist. Und ich mag es sehr gerne, mag es aber trotzdem, dass ich beide Spiele auch in der Sammlung habe, weil sie dann doch noch mal so viel Unterschied auch geben in dem Spielgefühl, dass es sich da auch lohnt, finde ich, beide in der Sammlung zu haben.
Das ist übrigens ein Spiel, das würde ich mir nur wegen der Optik auch ins Regal stellen. Weil dieser 30er-Jahre-Style ist sehr, sehr schick.
Ja, das sieht wunderschön aus. Und leider ist die Erweiterung nicht im gleichen Stil, sondern die Originalpackung ist so schwarz, dunkel-lila mit einer Zeichnung drauf und die Erweiterung ist weiß und hellblau und das geht nicht, das stört mich sehr. Also ich habe die Erweiterung.
Passt die Erweiterung nicht in die Grundbox rein?
Doch. Ja, da habe ich auch gemacht.
Das ist alles gut. Das ist alles
mit dem Karton. Ja, habe ich auch. Genauso habe ich es auch gemacht.
Ja, mach ich bei allen Spielen. Mittlerweile.
Ja.
Am Anfang will man das Regal voll haben und irgendwann, komm, alles in einen rein.
Es kommt drauf an. Bei Cloud Spire habe ich zum Beispiel auch alles in der Grundbox drin. Ich habe außer den Minis alle Erweiterungen. Trotzdem habe ich die, bei Tsukuyomi habe ich auch Erweiterungen, also da habe ich nicht alles drin, aber da habe ich auch die Erweiterungsboxen da stehen, weil die auch schön aussehen.
Aber bei Tsukuyomi passt doch nicht alles in die Grundbox.
Nein.
Da brauchst du gar nicht anfangen zu versuchen.
Ich habe schon ein paar Sachen drin.
Ich bin ja bald gesteinigt worden, als ich hier Tavernen vom tiefen Tal die Erweiterung weggeschmissen habe, weil das Artwork sich ja so schön verbindet, ne, und da oben drüber weitergeht.
Ach so, schön, ja gut, aber Platz, aber
ich hab keinen Platz.
Endlich.
Ja, richtig.
Das lässt sich diskutieren.
Ja.
Ob Platz endlich ist.
Ja. Doch, Platz ist endlich.
Platz ist endlich. Definitiv.
So ist das.
Außerdem keep the 100.
Gut, das waren unsere Alternativen.
Ja.
Ja, fein. Schick. Dankeschön dafür. Dann schickt uns doch ruhig mal, was ihr noch so als Alternativen seht, was wir vergessen haben, wo ihr sagt, guck mal, das ist ein Worker-Placer. Den müsstet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr Lust auf ein Fest für Odin habt, dann ist das ein Spiel, was sich lohnt. Gut, kommen wir zur Autofrage. Die Autofrage ist heute der Sommer, der Urlaub, was auch immer. Auf jeden Fall Dinge stehen jetzt an und es müssen neue Spiele potenziell gelernt werden. Welche sind denn das bei euch, Alex?
Ja, das eine haben wir ja gerade schon gesagt, das nehme ich jetzt mal nicht da rein, ne, dass die Champions mal auf den Tisch müssen.
Hast du schon gelernt.
Habe ich ja schon gelernt, muss ich jetzt nochmal auf den Tisch kriegen. Nein, ich warte sehnsüchtig auf Wutaki. Wutaki ist ein Kickstarter von 2020, glaube ich, von Hodari-Spiele, vom lieben Dennis, der auch damals, vielleicht sagt euch das was, Schnapp die Möpse gemacht hat, das Kartenspiel. Da bin ich das erstmal aufmerksam geworden auf Hodari-Spiele. Und ja, witzigerweise ist das auch ein Worker-Placement-Spiel, könnte also auch in die Alternativenliste rein. Die Story ist, die Dorfbewohner verehren halt so ein Monster, was unter so einem Vulkan lebt und glauben aber, dass sie das Monster verärgert haben, weil der Vulkan jetzt auszubrechen droht und die vier rivalisierenden Stämme versuchen jetzt über Opfergaben und Omen, die sie da irgendwie vollführen müssen und irgendwas machen müssen, versuchen sie Monster wieder zu besänftigen. Ganz witzig, weil das ist ein quasi hochkonfrontativer Worker-Placer, also wo man sich richtig schön ärgern kann auch. Hat auch so Elemente, wo man sein eigenes Board verbessert. Man hat da so einen Turm, den man verbessert und da freue ich mich schon riesig drauf. Das Artwork finde ich total witzig. Das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt. Witzig. Weil es ist halt wirklich total abstrakt und wirklich so total kindlich aussehend für ein. Es ist so ein bisschen so die Worker-Placement-Variante von Root. So ein total süß, kindlich anmutendes Spiel, was aber, glaube ich, hart auf die Fresse geht. Also ich glaube, das ist schon. Das geht ab.
Ja. Ja, cool. Da bin ich gespannt, wenn du das gespielt hast, was du dazu zu sagen hast. Ja, Dennis, was gibt's bei dir? Was wird bei dir gelernt?
Heute ist Golem bei uns eingezogen. Ich war bei unserem lokalen Brettspielladen. Schöne Grüße an den Fischkrieg in Siegen. Und dann standen wir da und dann sagte meine Frau, du willst es doch bestimmt kaufen. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte es kaufen und dann habe ich es auch gekauft. Und ich freue mich sehr auf Golem, weil ich das Thema sehr spannend finde. Also Golem, eine Figur der jüdischen Sagengestalt, eine Steinfigur, die über einen Zauber, einen kabbalistischen Zauber, Leben eingehaucht bekommt und Aufträge erfüllt, die man ihm als geschriebenes Wort in den Mund steckt und soll damals in Prag einem jüdischen Rabbiner, glaube ich, geholfen haben. Das ist die Hintergrundgeschichte, hat einen Murmelmechanismus dabei, auf den ich sehr gespannt bin, der halt hilft, das Worker-Placement ist auch ein Worker-Placement-Spiel zu machen. Und habe das letztes Jahr auf der Spiel gesehen, dass da einfach, ich weiß nicht, wie viele Menschen anstanden, um sich Golem abzuholen oder zu versuchen, noch eins zu kaufen. Und nach dem ersten halben Tag war im Prinzip der Bestand leer gekauft. Und das war dann weg. Und dann habe ich gedacht so, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn so Hype-Spiele kommen. Ist das wirklich das wert? Aber nachdem ich mich so ein bisschen da eingelesen habe, dass dieser Murmelmechanismus echt toll sein soll, dass auch knackig und schwer sein soll, habe ich gesagt, okay, ich gebe dem jetzt eine Chance und wenn es mir gefällt, bleibt es da. Ansonsten optisch sieht es auf jeden Fall auch wieder sehr schön aus. Ist ein tolles Artwork dabei und das nehme ich mir jetzt vor, das möchte ich jetzt im Sommer lernen.
Ja, cool. Bei mir steht an Black Angel, ganz alter Titel schon. Von wann ist er denn eigentlich? Von 2019. Da, ja, guck mal. Habe ich auf jeden Fall vom Olli bekommen. Als kleines Dankeschön für sein neues Logo. Auf jeden Fall ist es mir bisher nicht gelungen, die Regeln dafür zu lernen. Gleichzeitig ist nämlich auch Arche Nova eingezogen und verschiedene andere Dinge. Und überhaupt habe ich es nicht geschafft, das bisher zu lernen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil es vom Thema her ganz cool ist. Es geht darum, die Black Angel ist so ein Raumschiff, das fliegt zu einem neuen Planeten, weil die Menschheit es mal wieder nicht geschafft hat, auf die Erde aufzupassen. Verschiedene KIs, konkurrierende KIs kümmern sich während dieser Reise um die Black Angel. Die wird symbolisiert durch kleine Roboter, die dann verschiedene Sachen machen müssen. Das sind so, Robot-Würfel auch so einsetzen und so. Wie gesagt, habe ich es noch nicht verstanden. Es ist im Grunde eine Reimplementierung von
Solenia.
Von Solenia?
Solenia ist auf jeden Fall dieser Mechanismus, dass das Brett quasi weiter wandert. Solenia ist die Auskopplung aus diesem Mechanismus. Das habe ich zu Hause stehen. Das ist mein, wenn ich Leute Worker Placement erklären möchte und Ressourcen sammeln, dann nehme ich immer Solenia.
Ah, okay. Aber das ist davor erschienen.
Genau, das ist quasi der Test gewesen, ob dieser Mechanismus, dass ich, da geht es darum, dass man einen Zeppelin auf einem stillstehenden Planeten immer um den Planeten fliegt und Ressourcen, die auf der Tagseite entstehen, auf die Nachtseite bringt und Ressourcen, die eher auf der Nachtseite sind, dann auf die Tagseite bringt. Und das macht man, indem man einen Plan hat, der so wie so ein Pfeil aussieht, so grober Pixelpfeil, ohne den geraden Stück vom Pfeil, also nur die Pfeilspitze. Und das wird immer umgedreht und an das Brett wieder angelegt. Und dadurch wandert man so um den Planeten rum.
Genau, ich meinte aber, okay, dann ist das daher. Und ich meinte aber, Troyes.
Trois.
Ist nämlich von Gesundheit. Genau, von demselben Designer, ist auch beim selben Verlag erschienen. Und da ist es im Grunde, also laut BGG ist es keine Reimplementierung, aber teilt sich wohl relativ viel mit. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Ist von Ian O'Toole illustriert, Black Angel, was mich dann auch reizt. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel.
Ja.
Sieht auf jeden Fall verrückt aus.
Ja, sieht auf jeden Fall verrückt aus.
Aber Troyes hat einen schöneren Titel. Ja.
Ich finde Black Angel viel angenehmer. Das andere ist irgendwie, klingt nach Halsschmerzen. Ja.
Schon, ich finde Black Angel auch angenehmer. Gut, gut. Ja, das war's dann mit ein Fest für Odin. Es war mir ein Fest mit euch, darüber zu sprechen. So, an der Stelle kurze Service-Announcement. Wir gehen in die Sommerpause, in die wohlverdiente, wie ich anmerken möchte.
Ja, finde ich auch.
Und wie jeder vernünftige Podcast machen wir das für 3 Monate.
Genau, und dann gucken wir mal, was dann weiter ist. Ja. Nein, machen wir nicht. Nein. Wir sind 2 bis 3 Wochen, machen wir Sommerpause.
Lass 3 sagen, oder? Sollen wir nicht 3 sagen jetzt? 3 ist, glaube ich, gut. Dann brauchen wir nicht warten. Genau.
3 sagen. Oh, 3.
Ja.
Gut.
Ja.
Also 3 Wochen Sommerpause. Dann hören wir uns wieder. Und wir haben uns für danach überlegt, dass wir, also wir haben jetzt dieses neue Format in Anführungszeichen mit dem Brettspiel-Lexikon, Brettspiel einmal 1, wie auch immer man es nennen möchte, gestartet. Das werden wir auch weiterführen. Und wir würden gerne einmal im Monat immer über, was haben wir denn den letzten Monat so gezockt, reden und da einfach frei Schnauze von der Leber weg. So.
Also nicht so einen wohl recherchierten journalistischen Podcast, wie wir jetzt hier veranstaltet haben, sondern einfach ein Laber-Podcast.
Ja, einfach nur labern, was wir ja sonst nie machen.
Nicht so fein recherchiert, wie der Dennis gesagt hat. Genau. Und da erzählen wir einfach so ein bisschen, was haben wir gespielt, was hat uns gefallen, was hat uns noch nicht so gefallen. Genau. In der Hoffnung, euch da so ein bisschen einfach so an. Das sind auch nicht immer aktuelle Titel dabei. Das, glaube ich, habt ihr schon mitbekommen, dass wir nicht immer die aktuellen absoluten Hype-Titel spielen, aber alles, was wir so auf den Tisch bekommen haben, wird dann und ein erwähnenswert finden, wird dann ein bisschen diskutiert.
Genau. Und da können wir natürlich auch gut auf Feedback von euch eingehen und so weiter, ein bisschen länger vielleicht. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ihr da einfach reinschreibt und dann können wir da ein bisschen reden.
Ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, längere Folgen zu machen.
Ja, längere Folgen
sind, glaube ich, einfach sehr kurz.
Also ich wüsste nicht, dass wir schon mal über 4 Stunden waren und dann darüber, darunter muss man eigentlich nicht darüber sprechen, dass man Podcast ist. Das ist mal Infotainment.
Infotainment. Na gut, in dem Sinne, euch allen einen schönen Urlaub. Kommt gesund und frisch und gut erholt und auch spielerisch durch den Sommer. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.
Und viel Spaß allen auf der BerlinCon. Wenn ihr mich da seht, sagt gerne Hallo, sprecht mich gerne an. Ich bin nämlich da. Und ansonsten spätestens auf dem Wacken.
Hat der Dennis denn auch Sticker dabei?
Der Dennis hat Sticker dabei, sowohl von BGT als auch von dem Brettspiel-Pony. Noch nicht vom Wikinger, der hat den nämlich noch nichts losgeschickt.
Bitte? Also, ja, dann schicke ich mal ein Drachenboot los.
Ja. Das kann hier den Sieg runterkommen.
Und dann sehen wir 2 Hübschen uns in und auf Wacken, ne?
In und auf Wacken, ne? Schön mit Eierlikörchen.
So, da freue ich mich schon drauf.
So.
Das wird groß. Aber das ist ja nach unserem Urlaub. Da können wir dann noch drüber sprechen, was wir denn in Wacken gespielt haben.
Ich nehme Trinks mit.
Ja, das ist so vernünftig.
Ja.
Ich nehme vielleicht mein Little Goldmine mit hier. Das Goldmine-Ding, das könnte auch witzig werden, ja. Aber wir wollen das jetzt hier nicht künstlich in die Länge ziehen.
Nein, genau. Aber BerlinCon ist vielleicht, das ist ein cooler Hinweis, weil der ist ja jetzt in dieser Pause drin.
Genau.
Wenn ihr Bock habt, den Dennis mal zu sehen, einen Sticker von uns anzusammeln, dann sehr gerne. Und über die BerlinCon werden wir dann bestimmt auch mehr oder weniger umfassend berichten.
Ja, und wir freuen uns natürlich.
Eindrücke mal erzählen.
Und wir freuen uns natürlich auch immer über Fotos, wo ihr unsere Sticker dann hingeklebt habt.
Genau. Total.
Die werden auch immer wichtig. Geteilt.
Ja. Und also uns ist auch egal, ob das justizabel ist oder so. Macht das einfach, wie ihr wollt und macht Bilder davon.
Super, super. Gut, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame.